Ja, liebe Stargate-Fans, wir sind's mal wieder. Eure wöchentliche Begleitung in den Feierabend oder zum Aufstehen. Und natürlich geht's heute wieder um eine Stargate-Folge. Mit dabei ist Thomas, wie immer. Hallo, Thomas.
Hallo, liebe Zuhörer, hallo Clemens.
Hallo. Ja, wir haben eine Folge. Wie heißt sie denn im Original, Thomas?
No Man's Land.
Genau. Und das Ding heißt im Deutschen Niemandsland, also ganz normale 1 zu 1 Übersetzung. Es gibt zwei Abweichler bei den Französen. Ich sage immer Französen. Bei den Französen heißt es so übersetzt Bedrohung auf der Erde. Wahrscheinlich eher für die Erde, würde ich es mal übersetzen. Und im Japanischen Kampf ohne Ausgang, also vielleicht Kampf ohne Sieg oder keine Ahnung. Es kann alles ein bisschen komisch übersetzt sein. Aber auf jeden Fall haben die sich da irgendwie was anderes einfallen lassen. Genau. Drehbuch Martin Gero, Regie Martin Wood. Und das Ding hatte 0,95 Millionen einer Quote, also 6,9%. Zuerst in den USA erschien am 14. Juli 2006, dann Kanada, The Movie Network am 11. September 2006, Großbritannien Sky One am 18. Oktober 2006 und dann zu uns kam es auf RTL 2 am 17. Oktober 2007 und dann noch, was ist denn das für eine Fahne? Ist das, ja, Australien? Okay, das ist neu drin. Am 21. Februar 2006 auf Channel 7 und dann nach Japan am 15. Oktober 2008 AXN. Genau. Ja. So. Ja.
Ich vermisse da immer das klingonische Original.
Das Klingonische. Müssen wir mal gucken, vielleicht steht es aus Gag mal drin, hat es mal einer reingeschrieben und guckt, ob es einem auffällt. Ja, das zu den Vorsachen, mehr gibt es da eigentlich jetzt nicht. Wir gehen halt weiter und das ist praktisch Teil 2 des sogenannten Dreiteilers da. Und ja, Thomas, wo geht's los? Wie gehen wir es an?
Previously on, das skippen wir einfach mal. Ihr habt da die letzte Folge gesehen oder was dahin führte. Wir gehen aber ein bisschen zurück in der Zeit. Wir haben ja in der letzten Folge, ist ja schon alles Mögliche zerstört worden. Wir gehen ein bisschen zurück in der Zeit und sehen, wie John da auf der Daedalus auf der Brücke steht und vorschlägt, man könnte den Hyperdrive des gegnerischen Schiffes ausschalten mit ein paar 302ern. Caulfield befiehlt dann, do it und ja, ne, Kleiner, der noch berichtet, so von wegen hier, Shields at 60%. Es explodieren ein paar Gerätschaften. John macht sich auf die Socken. Wir sehen, wie er kurz danach den Hangar verlässt, also mit anderen F-302s. Und fliegt in Richtung des Hive-Schiffs und Daggertu. Ich hatte nachgeguckt, es ist leider nicht rauszufinden, wer das ist. Man sieht diese Frau auch nicht oder die anderen Piloten, man hört sie nur, ist nirgendwo beschrieben, wer das denn jetzt spricht. Ne, so von wegen, ja, hier, ne, irgendwie Darts kommen denen entgegen und ja, ne, Shepard sagt dann hier, 3 und 4 sollen jetzt mal die Darts da irgendwie von ihm weghalten. Man bestätigt das. Also auch interessant, dass Daggertu dann sich nochmal meldet und Roger that sagt, weil 3 und 4 sollten jetzt eigentlich irgendwie, also ist irgendwie so ein bisschen
Hat sich
merkwürdig, eigentlich müssen
angesprochen
3.
gefühlt.
Naja. Ja, ne, man fliegt Richtung Hive-Schiff und ne, wir sehen, dass ein paar Raketen abgeschossen werden und man weicht aus und die Darts, ne, kennt das ja, so ein typischer Weltraumfight und ja, der Co-Pilot von Daggertu berichtet, ne, dass die meisten Darts sich jetzt irgendwie auf 3 und 4 gestürzt hätten und die andere Hälfte wäre hinter ihnen her. Und ja, man hat wohl irgendwie einen Generator verloren und ja, ne, so von wegen hier, ne, so hier, ne, und dann hier, ne, also irgendwie anhalten auf mein Kommando und dann Kommando und dann macht er, ne, sagt er hier irgendwie Fox vor. Und das ist wohl falsch. Das ist wohl ein obsoleter Terminus für Guns. Ne? Also also hier so, so Maschinending. Also vielleicht keine Ahnung, was so im Zweiten
Okay.
Weltkrieg hast du, ne? Keine Raketen, ne?
Ja,
Also der
so.
Current Code um eine Air-to-Air-Cannon abzufeuern, wäre wirklich ganz, ganz, ganz. Ne? Also kein Fox 4. Fox 4 sind wohl nur Raketen. Ja, die Rakete läuft, schießt los und ja, explodiert sich so durch eine Reihe von Darts, was natürlich auch totaler Blödsinn ist. Also eine Rakete würde auf Impact explodieren. Vielleicht noch ein paar Darts drumherum, aber das sah wirklich so aus, als hätte er mir eine
Fliegt sie
Kanonenkugel
durch so,
abgeschickt.
ne? Oder?
Genau, so
Ja,
einmal
hatte
durch
ich
und
auch so ein
alles, was
bisschen,
rechts.
ja,
Also
ganz
wirklich
dubios.
merkwürdig. Shepard hat sie alle erwischt, ne? Continue to target, sagt er dann. An Bord der Daedalus sind wir wieder. Neuer Kleinmann, der dann berichtet, ne? Schilde unter 20% und ja, ne, Caulfield dann sagt, hier, kommen Sie mal zurück, Colonel Shepard, wir müssen hier so schnell wie möglich rausjumpen und ja, 2 Minuten sagt er, ne, aber er könnte auf jeden Fall den Hyperdrive noch ausschalten und ja, solange sie hier nicht deine Waffen, die Waffen ausschalten könntest, ne, wird uns das nicht viel helfen. Ja, es gibt ein Alarmsignal an Bord der F302 und ne, Shepard dann sagt hier, ne, Degatou hier ein bisschen Cover, da ist wohl irgendwie so ein Annäherungsalarm, er würde jetzt den Hyperdrive angreifen und er hat das wohl nicht so ganz verstanden, ne? Also ist irgendwie, Ja, okay. Degatou bestätigt das und ja, wir sehen ein paar Darts, die auf Johns F302 zu fliegen, aber Degatou schießt zwei davon ab
Ich habe nur mal eine
und
kurze Frage an dich, weil ich habe es ja auf Deutsch gesehen und also es gibt kein deutsches Studentenskript, aber das habe ich mir gemerkt und auch notiert und das ist zum ersten Mal in Stargate so, also in SG1 war es nicht so, in SGA bisher nicht und zwar John Shepard und auch die anderen sprechen in der deutschen Version jedenfalls nicht mehr von F302ern oder 302ern, so wie wir es ja gewohnt sind eigentlich, sondern der sagt hier in dieser Episode oder ich weiß nicht, ob es ab dieser Episode jetzt immer so ist, 302 und das hat mich massiv rausgebracht. Weil ich bin es gewohnt, eine 302 oder F302. Und im Deutschen sagen sie hier immer 302. Das habe ich, finde ich, ganz kurios. Ich weiß nicht warum, aber ja. Ob es im Englischen haben sie wahrscheinlich F302 gesagt, oder? Also ich weiß nicht. Ist wahrscheinlich.
Nee, nee,
Nee?
nee, nee, nee,
Okay.
nee, nee. Shepard hat auch am Anfang gesagt, ne, mit paar 302ern könnte man den Hyperdrive ausschalten.
Weil im Deutschen
Na,
sagen
also
sie
das
immer
F.
302. Das ist
Ja,
ganz
ist ja
komisch.
302, ist ja
Ja, aber
302, ne,
das sagen
also.
sie zum ersten Mal so. Das hat mich
Ja,
ja sehr drüber gestolpert und wir beobachten das
das
mal,
mag
ja.
sein. Ja, wo war ich denn jetzt? Hyperdrive, tipp, 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 tipp. Ne, Degatou berichtet, überbleibenden Darts, die übrig gebliebenen Darts kehren jetzt zurück zum Hive und ne, können sich auch auf vollen Schub gehen. Wo ich mir auch denke, warum will Shepard das? Und Degatou sagt, nein, dann hier mal zurück zur Daedalus. Degatou bestätigt das an Bord der Daedalus. Sehen wir, dass die Hive-Schiffe die Hyperspace Windows öffnen und Caldwell sieht das. Ja, und fragt dann auch hier so, warum haben sie das denn getan? Und ja, Kleinman hat da keine Antwort drauf. Er sagt dann nur, drei der 302 kommen zurück zu Daedalus. Und was ist denn mit Shepard? Und nee, ist keiner, sein Fighter ist nicht dabei. Ne, und die anderen Contacts, die ich da hier noch auf meinem Bildschirm sehe, sind Wracks. Ne, was ist denn hier mit der Locator Beacon? Und nee, sagt Kleinman, nix. Er ist wohl von uns gegangen. Ja, Kotte bestätigt das. Wir gehen aber zum angeblich toten John Shepard zurück, der jetzt seine Maske abnimmt, also seine Sauerstoffmaske, und sagt dann irgendwie, ja, hier, okay, das ist jetzt wohl neu. Und ja, dann zieht die Kamera etwas raus und wir sehen, dass dass sein Gerätchen ja, auf so einer Ledge vom Hive-Schiff gelandet ist. Ja, die Hive-Schiffe durch den Hyperspace rasen. Auch interessant, das kommt später nochmal, aber wie John sich da festmacht. Ne, also das ist das erste Mal, dass wir sehen, dass dass die
Ja, so ein bisschen so
F302
Millennium
irgendwie
Falcon-Style am
ne,
Stern
dass die irgendwie
zerstören.
so Landing Gear haben. Das
Ja.
haben wir bis jetzt noch nie gesehen. Also dass die wirklich irgendwo landen können. Ne? Ist eigentlich ja so Weltraumgeschichtchen. Und vor allen Dingen brauchten sie Magnetklammern. Ich komme da später nochmal drauf. Es gibt noch einen Fehler, den ich so als Fehler gesehen hätte. Wie dem auch sei, es vergeht ein bisschen was Zeit und wir sind auf Atlantis mittlerweile. Und ja, Caldwell ist da mit ein paar Leutchen angekommen und berichtet. Liz Teela ist da auch und ja, ne, Liz dann hier, ne, Caldwell, was ist denn hier? Wie ist denn der Status der Reparaturen? Ne? Ja, puh, ne, ist immer noch sind immer noch dran, haben ein paar wichtige Personen im Angriff verloren. Ja, alle erstmal so einen Moment betretenes Schweigen und Liz bestätigt das dann. Und täte Caldwell aber leid und ihr auch. Ja, aber okay, wir haben jetzt aber auch keine Zeit, da irgendwie groß zu trauern. Und dann werden die Leutchen in ihr Büro geführt. Selenka kommt mit dazu und Liz sagt dann, ja, hier, ich wurde gerade von General Landry gebrieft. Ne, wir sollen in einer halben Stunde nochmal uns melden und mal abwarten, was denn da Sache ist, was die denn da von der Erde aus befehlen. Und kommt, ja, ne, ich habe ein kaputtes Schiff, ne, haufenweise Verletzte, Verwundete, Getötete und ich weiß jetzt nicht, was du da im Sinn hast, denen zu berichten. Und ja, Liz sagt auf jeden Fall, hier, ich will auf jeden Fall, dass er sofort wieder in den Kampf zieht. Und bitte was? Also Caldwell ist total überrascht. Und ja, also, ne, solange sie hier in Striking Distance sind, müssen wir es auf jeden Fall versuchen. Und wie können sie ja nicht im Hyperspace abfangen? Und ja, Liz schaut dann zu Radek rüber, spricht ihn an. Und Selenka berichtet, ja, sie haben ihren FTL-Drive wohl abgegradet und mit den Informationen, die sie aus unserer Datenbank geklaut haben, also hier die Aurora Mission Reports und das auch ein Fehler. Wir haben in der letzten Folge gehört, ne, dass die Race-Schiffe biologisch sind, dass eine Anpassung äußerst kompliziert wäre, weil du musst das ja alles wachsen lassen und sowas. Ne,
Ja.
also das funktioniert nicht von jetzt auf gleich und vor allen Dingen, mal ganz ernsthaft, wie willst du ein technisches Ding, also die technische Anleitung zu einem intergalaktischen Antrieb, denn jetzt in einen biologischen, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Also selbst mit den Daten könnten die Wraiths damit nichts anfangen. Die können höchstens was mit der Position der Erde anfangen, ne, und dann müssten sie sich selber was einfallen lassen, wie sie da einen intergalaktischen Antrieb wachsen lassen. Also das ist auch irgendwie sehr, 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 sehr merkwürdig. Ja, ne, also, ne, Salenka sagt das auch, ne, sind organisch, ne, sie müssen auf jeden Fall da irgendwelche kurzen Pausen machen, um jetzt irgendwie sich, also die Schiffe von der Hyperspace Radiation erholen zu lassen und Liz will auch direkt wissen, wo und wann. Ja, das werde ich jetzt mal ausrechnen, sagt Salenka, was natürlich auch überhaupt nicht möglich ist, weil die Erde hat keine Ahnung, wie denn dieser neue Hyperdrive aussieht, wann der
Wann
von
Pause
der
gemacht wird.
Hyperspace Radiation, ne, also Wartung in, ne, also keine Ahnung, weißt du nicht, du kennst den neuen Hyperspace, den Antrieb halt nicht. Und vor allen Dingen ist das ja auch immer noch eine Sache, wann entscheiden sich die Wraiths dafür? Also, ne, also selbst wenn dein, was ich was, keine Ahnung, du kannst ja auch ein Auto fahren, wenn das Auto sagte, jetzt Wartung fällig oder sowas, kannst du ja trotzdem
Kannst du
noch
weiter,
10.000
genau,
Kilometer
ja.
mitfahren. Ne, also,
Bräuchst jemand an Bord, der das beobachtet und dann per, also Funk oder Supraum-Dings weitergibt,
ja,
aber sonst
also
kannst du es nicht, ja.
wie Selenka das berechnen will. Ich habe keine Ahnung, vermutlich würfelt er einfach nur. Dass das dann zutrifft, ist natürlich dann Schwachsinn. Ja, Käufer nochmal, so von wegen, ja, hier, ich will hinter den Bastarden auf jeden Fall auch her, aber die Daedalus kann im Moment nicht kämpfen. Ne? Unsere Schilde sind down, ne? Ein paar Decks sind wie sagt man, nicht unbewohnbar, unbetretbar. Und wenn wir sie, selbst wenn wir sie einholen könnten, dann weiß ich nicht, wie lange wir da überhaupt irgendwie eine Chance hätten. Und das sagt, ja, deshalb schicke ich die Orion auch. Herr Thieler mischt sich dann auch ein und hat auch was beizutragen. So von wegen, na, wurde zurückgeholt, zurückbefohlen in dem Moment, als der Race-Computer-Virus entdeckt worden ist. Und ja, aber das Ding ist da jetzt nicht besser, nicht nur besser dran als die Daedalus. Und ja, es wird fliegen und wenn ihr das Hive-Schiff dann erreicht, dann sollte es wohl kämpfen können. Und ja, und wenn das nicht so ist, und Liz tritt halt auf ihn zu und sagt dann, ja, also bitte, ne, Stargate Command hat momentan keine Schiffe, die man hier einsetzen könnte, ne, bevor die Wraiths die Erde erreichen. Das ist auch etwas, was sie einfach nicht wissen. Dieser neue Hyperspace-Antrieb, man kennt ihn nicht, man kennt die Spezifikationen nicht, man weiß nicht, wann sie die Erde erreichen. Also das ist auch wieder totaler Quatsch. Und auch hier, ich glaube, das ist das erste Mal, weil sie sagt dann so von wegen, wir können das nicht erlauben. Und Steven, also sie duzt ihn. Ich glaube,
Duzi,
das ist das
duzi,
erste
du.
Mal, dass das.
Yes.
Ne, ich glaube, das ist das erste Mal, dass das vorkommt. Ich
Cool.
wusste gar nicht, dass er einen Vornamen hat. Also bis jetzt hieß er ja immer nur Caldwell. Ja, nur mit Titel. Aber er heißt wohl Steven. Ja, ne, und ja, er schluckt hart und sagt, du weißt schon, was du mich fragst. Und Liz bestätigt das, sie wüsste das. Ja, okay, dann sagt Koffel dann mal auf an die Reparaturen. Und Liz bestätigt das, er tut, was nötig ist. Und dann sind wir im Hyperspace. Wir sind auf dem Schiff, wo Rodney und Ronon in so einem Kokon gefangen sind, also hier in so einem typischen Netz. Ja, ne, Ronon versucht sich da zu befreien und zerrt und macht und tut. Und McKay so von wegen, ja, so von wegen, er rantet so ein bisschen. Na, das können sie doch nicht gemacht haben, so von wegen, also selbst wenn sie jetzt irgendwie die Erde gefunden hätten, dann könnten sie doch da jetzt nicht irgendwie hin, außer sie haben irgendwas anderes mit zusammen mit dem vor allen Dingen auch, also wirklich, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Im Englischen, they downloaded something along with the Hive-Shift Plans. Also, hä? Nein, die haben die Pläne von was auch immer geklaut. Aber die Hive-Shift-Pläne haben die selber geschickt, die müssen sie
Ja,
nicht runterladen.
die haben sie
Und
selber.
dann sagt er, und ja, irgendwas, also, das ist, vermutlich ist das Wort falsch. Also vermutlich will er sagen, uploaded. Ne, also, ihr habt da downloaded
Ja,
gesagt, was
Fälschung,
keinen Sinn
ja.
macht, ne, weil er sagt nämlich auch
Das ist,
uploaded,
das
ne,
wird's
irgendwas
sein.
wie Spyware. Warum sollten die jetzt Spyware aus Atlantis runterladen? Das macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Ne, also von wegen, er sagt dann, ja, nur sowas wie, wenn ich mal dummerweise hier Porn und dann, Musik, also als ich mal Musik, ja, Ronan hört ihm nicht so ganz zu, Rodney macht dann aber weiter, ja, ich habe das getan, ich bin hier verantwortlich für die Zerstörung meines eigenen Planeten. Darüber haben wir ja letztes Mal schon gesprochen, die Rechner waren ja eigentlich alle gar nicht mit dem Netzwerk verbunden, also sie hätten nichts
Ja, nee,
herunterladen
das.
können. Ja, Ronan aber ganz trocken, ja, also wenn das einer kann, dann bist du das. Und Rodney bedankt sich ganz herzlich dafür und jetzt fokussiere dich mal. Ja, auf was denn? Ne? Was ist denn hier zum Fokussieren? So von wegen, ich bin im Kokon gefangen. Ja, hier, um da auszubrechen, sagt Ronan und ja, okay, warum habe ich das jetzt nicht da schon dran gedacht? Ne? Okay, dann probieren wir mal. Okay, hier goes. Nee, ich kann mich immer noch nicht bewegen und Ronan versucht es aber weiter und ja, McKay hat da wenig Hoffnung rein und sagt auch nochmal, also, ich glaube, das ist Struggle-Proof, Big Guy. Ja, dann wechseln wir an Bord der F302, wo wir John einen Besuch abstatten.
Der meint, er kann da nicht ewig rumsitzen und drückt da irgendwie einen Knopf auf der Konsole und da gibt es eine Meldung, Disengage, Docking Clamps und dann ja oder nein.
Genau, das ist die andere Szene, wo ich sagte, so von wegen, also dass die F302s überhaupt irgendwelche Sachen haben, ist merkwürdig. Und Docking Clamps sind normalerweise sowas, das kennt man ja auch bei Star Trek oder so. Ne, das sind die Klammern, die ein Schiff in Position halten. Also das ist nicht, was das Schiff macht. Ne, aber da ist doch nichts an diesem Race-Schiff, was Docking Clamps hätte, damit eine F302 da irgendwie an. Also das ist auch sehr, sehr merkwürdig.
Ja, ist ein bisschen sehr hingebogen und der meint dann, ja, okay, sie werden nie wissen, was passiert ist und er bewegt dann seinen Finger Richtung No-Taste und ja, ist das überhaupt möglich? Und dann hört er plötzlich Rodneys Stimme in oder an seinem Kopf und der Rodney meint, es gibt keinen Grund zu glauben, dass ihr Hyperraumfeld anders ist als das unsere und schon blitzt zurück in die Erinnerungen, wo er selbst als Atlantis sich mit Rodney und Radek mal am Tisch gestritten hat. Und McKay meint, ja, wir können nicht die 302 aus der Daedalus starten, während wir im Hyperraum sind. Seneca meint, ja, ich spreche einfach davon, hier im, also währenddessen in diesem Feld zu manövrieren und nicht dann durchzugehen. Und ja, was denken Sie? Und John lächelt. Ja, da ist noch eine Frau am Tisch, genau. Und Seneca meint so, hallo, Colonel, was? Also ist da sehr gedankenvertieft gewesen und McKay, ja, er hört nicht zu und die Rückblende endet dann und John seufzt und ja, stellt für sich fest, dass er den Jungs einfach mal mehr Aufmerksamkeit hätte vielleicht schenken sollen, drückt dann doch den No-Button. Im Hive-Schiff sehen wir Michael durch den Korridor gehen.
Eine Sekunde noch zu dieser Szene. Also von wegen, ne, in der Unterhaltung geht es ja darum, von wegen, dass das nicht möglich ist. Natürlich kannst du die F302 innerhalb eines Hyperspace-Feldes starten. Das ist ja dann, also du bist ja schon im Hyperspace. Du hast dieselbe Geschwindigkeit wie vorher. Dementsprechend ist das schon möglich. Irgendwann wirst du natürlich Geschwindigkeit verlieren und aus dem Hyperspace vermutlich rausfallen oder da drin bleiben. Also ich weiß, ne, also dieses Austrittswindow, wir wissen es ja nicht, ne, ist das etwas, was dann nochmal irgendwie so ein Window gemacht werden muss, ne, dann würdest du natürlich ewig im Hyperspace bleiben. Weil rausfallen würdest du nicht, das ist ja kein Warp Drive, ne, dass du eine Warp Bubble hattest. Und innerhalb der Warp Bubble könntest du jetzt
Ja.
auch sowas durchaus machen. Also das ist
Haben wir
schon
auch schon gesehen.
eigentlich möglich.
Michael geht da durch die Kammern zur Königin und die sitzt da auf so einem Thronstuhl und spricht mit dem Race und dann kommt er da hin und wird von Race angeknurrt. Ja, und ja, Michael meint sie und sie ist da nicht sehr begeistert, ihn zu sehen, merkt mir ja an. Na, hätte es mir das doch sagen sollen, die Königin, ja, dass wir hier die Atlanta da verraten würden und würde. Hätte sich das irgendwie, wird sich da wohl dafür? Nee, aber ich verstehe nicht, warum du mir das nicht gesagt hast. Ich erzählte ihnen ja von dem Plan und weil ich eben glaubte, dass das ein gangbarer Weg sei und die Queen unterbricht ihn. Nee, die leben doch nur, weil sie sich noch als nützlich erweisen. Aber ich fürchte, Michael, der Gestank des, in was du dich da verwandelt hast, ne, das wird auch, geht auch irgendwie nicht weg. Also ein bisschen indirekte Drohung. Und dann knurrt Michael auch mal herum und dreht sich dann um und dampft ab. Wir machen das Gleiche, sind aber jetzt mal auf der Erde angekommen, im Cheyenne Mountain Complex, ja, Kontrollraum. Da ist das Gate geöffnet und Liz berichtet eben via Videolink General Lantry. Und meint, dass eben vor einer Stunde hier die Rays aus dem Hyperraum gesprungen sind und sie drückt dann einen Knopf und dann sieht man eine Sternkarte. Und zwar hier, ne, etwas außerhalb der Pegasus-Galaxie. Dort werden sie 15 Stunden innehalten. Ja, also, wer hat denn wieder irgendeinen geschätzt?
Genau, und vor allen Dingen ist auch wieder albern, also von wegen, wenn die schon den halben Weg zwischen den Galaxien hinter sich gebracht haben, brauchst du einen intergalaktischen Antrieb. Das hat die Daedalus jetzt überhaupt nicht. Die Orion vielleicht, ne, könnte durchaus sein, ist ja ein antiker Ding, aber das irdische Schiff könnte dann niemals hinkommen. Also jedenfalls nicht in der Zeit.
Genau, jetzt sagt sie noch, wenn die Daedalus und die Orion eben die Umlaufbahn auf unserem aktuellen Zeitplan da, das Hinkos, das klappt irgendwie, sollten sie in der Lage sein, diese Koordinaten in knapp 14 Stunden zu erreichen, mit der ja, bestmöglichen Geschwindigkeit. Und Landry meint, es ist ein schmales Fenster. Liz nickt dann auch und ja, es sagt, aber das ist das einzige Fenster und Landry versteht es und merkt jetzt mal an, dass hier das International Overseas Advisory Committee Ding. Sie hier halt ne, über ihr, also sollte da informiert werden über die Angelegenheiten und wie jemand ja, ja, wann soll ich ihn mal wieder zurückrufen? Und nee, vergiss es, ne, ich meine persönlich und zwar jetzt, also der Präsident selbst hat und wie unterbricht ihn, kannst du knicken, nee, läuft jetzt nicht hier, ne, und Landry, ja, ich fürchte, das liegt nicht an Ihnen und ah, nee, hier ist viel zu viel los auf Atlantis und Landry meint dann, ja, sie haben alles getan, was sie tun konnten. Ich brauche sie jetzt hier, um eben, ach so, durch das Tor zu treten. Ne, sie warten dann im Briefing Room schon auf dich und Liz zögert ein bisschen, was er machen soll. Dr. Wie hier? Ja, mache ich schon. Ne? Und sie nickt Landry zu und der lächelt ein bisschen. Liz dreht sich dann um, nimmt ihren Laptop von der Konsole, wendet sich dann an Teela, gibt ihr Anweisungen, dass noch mehrere Teams draußen seien, ne? Und die sollten doch von ihren Missionen zurückkehren. Und sobald das dann läuft, ne, möchte ich alle Geldreisen aussetzen, bevor die Nummer hier vorbei ist. Und Teela meint, ja,
Die
wollo.
Frage ist doch, warum?
Das habe ich auch nicht verstanden, weil sie ist ja nicht von der Atlantis-Mission und hat auch eigentlich keine Befehlsgewalt. Das, ja.
Nein, nicht warum Teela, sondern warum überhaupt? Also, was erwarten Sie? Also, das Bodenpersonal kann in diesem Kampf jetzt überhaupt nichts beitragen? Also, null, dass du jetzt irgendwie, keine Ahnung, was Personal an Bord von Atlantis bräuchtest, außer du hättest den intergalaktischen Antrieb, ne, dann würden natürlich alle an Bord bleiben sein und dann fliegst du zur Erde und ballerst alles runter, was da ist. Aber frag mich, warum? Also, die Daedalus und die Orion sind schon auf dem Weg oder machen sich jetzt auf dem Weg. Da brauchst du jetzt kein. Das ist auch, ich weiß nicht warum, keine Ahnung.
Aber ich finde es trotzdem komisch, dass er irgendwie das Kommando an sie so, also es so wirkt, es abgibt, weil Teela ist da ja eigentlich theoretisch nicht, ja, wie sagt man, hat keine Befehlsgewalt da. Genau, ich brauche dann sie, um einzuwählen, sobald die Daedalus fertig ist, meint wir. Und Teela, ja, ich weiß schon, was zu tun ist, Elizabeth. Und natürlich, ne, werdet ihr dann sehen, wenn sie zurückkehren, meint sie. Und wir bedankt sich. Und ja, Teela setzt sich an die Konsole und Liz geht die Treppe hinunter in den Gate Room und guckt sich schon mal kurz um und tritt dann in den Ereignishorizont, der hier jetzt durch diese komische Übersetzung mit Veranstaltungshorizont übersetzt wurde. Genau. Wir sehen den Wormhole-Travel und springen rein in den SGC-schen Gate Room. Liz kommt da durchs Gate die Rampe runter und Lentry ist da schon am Start. Willkommen zurück auf der Erde. Sie bedankt sich, ne, super duper hier zu sein, aber eher sarkastisch. Also, ne, haben wir ja schon gesehen, dass sie jetzt nicht diesen Plan hatte. Ja, merke ich schon, merke ich schon. Und weißt du, dass ich mir darüber Gedanken gemacht habe, hier überhaupt nicht deinen Befehlen zu gehorchen. Ne? Ich hätte viel lieber, also sie hätten da nichts tun können. Und Landry sagt aber, sie haben die richtige Entscheidung getroffen. Wir, ja, es sieht's anders. Ne? Wir sind ja mitten in der Krise, General. Ne? Das ist absolut. Und Landry, ja, ne? Beißen Sie mir nicht den Kopf ab, Elizabeth. Diese Rückholaktion kam ja nicht von mir und ja, von wem das kam, spielt doch gar keine Rolle. Ja, und wenn ich sage, dass es vom Präsidenten kam und ja, dann würde ich es nicht glauben und irgendwie, naja, hast du ja recht. Aber in ein paar Wochen könnten Aliens vor unserer Haustür sein, die entschlossen sind, von der menschlichen Rasse sich zu nähern. Der Präsident hatte da keine andere Wahl, als der Forderung der EOA da das zuzustimmen und sie, dass sie zurückgebracht werden, um die sich zu erklären. Sie sind jetzt am Kontrollraum angelangt. Liz blickt die Treppe hinauf, die zum Briefing Room führt. Dann schaut sie zu Landry. Na, was wollen die denn wirklich? Und Landry meint, naja, sie zeigen mit dem Finger und bedecken sie ihre Esel? Wie er meint dann, naja, ich weiß aber nicht, wie ich da sonst regieren soll. Und ach, das sind Bürokraten, Elizabeth, ne? Die snacken sie doch zum Frühstück weg. Also macht ihr da noch ein bisschen Mut auf den letzten Meter. Im Hyperspace sehen wir das, also ein Hive-Schiff, ne, und dann geht Michael wie so oft hier einen Gang entlang, einen Korridor, und dann ist aber der Weg plötzlich blockiert. Ne, da sind so zwei Race-Wachen und Michael meint, ja, hier, ich muss mich meiner Arbeit widmen. Statt die Wachen an, die lassen ihn aber erstmal nicht durch und ja, der ist dann verärgert und da soll ich jetzt etwa in meinem Quartier rumsitzen, ruhig, und die Wachen reagieren immer noch nicht. Michael macht einen, ja, Wettstar-Contest, verliert ihn anscheinend und dreht um und knurrt nochmal und geht weg, also bisschen Chewbacca ohne so viele Haare. In einer also in dieser Food Storage Chamber, Ronan kämpft da immer noch gegen dieses, wie er da angegurtet ist, oder, ne? Und Rodney ist da auch voll im Kokon drin und McKay meint auch, ne, jetzt sehen Sie mal hier, eigentlich ist die Nummer, das ist doch super bequem, ne? Hier überraschend warm, muss ich sagen. Ne? Nimmt auch Druck von der Wirbelsäule, also es ist wahrscheinlich wie so eine Therapie. Ich nehme an, das ist ein guter Ort, und um eben das Ende der Menschheit zu erleben, ne? Ist doch, wie wir sie kennen. Und Ronan meint, ja, du verschwendest deine Energie. Und McKay, ja, okay, sagen wir mal, ja, hier kommt hier irgendeine magische Fee herunter und ich habe den Wunsch hier, wir brechen aus. Und was machen wir denn dann? Ne? Also wir sind immer noch hier in dem Race-Schiff, wir reisen immer noch hier durch den Hyperraum, wahrscheinlich in die massive Leere zwischen unseren beiden Galaxien, und da gibt es wahrscheinlich noch nicht mal Planeten oder Stargates oder irgendwas. Ne, fliegen wir dann auf den Flügeln unserer Fantasie nach Hause oder so? Was? Ne, was machen wir das so, Rodan? Und Rodan ist dann nicht beeindruckt. Ne? Man kann hier jetzt sitzen und sterben, wenn man will, aber ich gebe da jetzt nicht auf. Und okay, gut, ich schon, meint McKay. Und na super, meint Rodan. Also zwei unterschiedliche Auffassungen über die Situation prallen ja sehr stark aufeinander. Im Weltraum die beiden Bienenstockschiffe, wie es ja immer so schön mit dieser Übersetzungstool geclaimt wird, kommen aus dem Hyperraum, eine F302. Da sitzt er schon noch drin, guckt mittel die Sterne sich an und meint, okay, jetzt ist es doch ein bisschen Zeit, Schaden anzurichten. Er aktiviert die Com. Ronan, Rodney, ne, könnt ihr mich hören? Dann sehen wir eben die Radios und andere Kits und Ausrüstung, die da irgendwo halt auf dem Highfield rumliegt. Ronan und Kits, Ronan, mein Gott, Ronan und Rodney wurde das ja abgenommen und die Ausrüstung liegt auf dem Tisch. Und Shepard meldet nochmal, ja, Rodney, ich weiß, dass das hier ein langer Weg ist, aber ne, wenn Sie mich hören können, dann bitte antworten. Und dann sehen wir Michael, der dann da rumsteht und überlegt, was er macht. Hat er auf einer Bank am Fenster gesessen und hört jetzt Shepards Stimme. Und Shepard nochmal, ne, hier, wenn Sie mich hören könnt, ne, ich brauche Sie, bitte kommen hier, ich muss hier den Standort kennen. Hallo, Leute. Michael greift sich dann eine Funke und meldet sich, ne? Hier, Shepard, bist du das? Und der ist sichtlich überrascht. Wer ist denn da? Naja, sie kennen mich als Michael. Warum man nicht einfach sagt, ich bin Michael? Hat er sich noch nicht abgefunden, so mit dieser Rolle, ja. Und okay, sorry, dann habe ich falsche Zahl oder falsche Funke. Und naja, Ronan und McKay sind noch im Leben, meint Michael. Und was machen wir denn jetzt damit? Wenn du willst, dass sie leben, na hör mal zu, meint Michael, ne? Ich weiß nicht, wie du hier an Bord gekommen bist, aber wenn deine Freunde auf der Suche sind, dann müssen die, was? Müssen diese Schiffe deaktiviert werden, damit sie uns erreichen? Antrieb, ja. Und Shepard, naja, wenn sie wirklich helfen wollen, dann machen sie das doch halt einfach. Nee, das kriegen die dann mit und was? Aber sind sie nicht sie? Auch ein geiler Satz. Naja, glauben Sie mir, wenn ich sage, dass ich genauso getäuscht bin oder worden bin wie sie? Und na, weiß ich jetzt nicht. Ich wurde schon ziemlich getäuscht, mein Shepard, Michael. Ja, es scheint, als ob die Rays jetzt gegen mich sind und okay, na da, deshalb, also du hilfst uns jetzt damit, weil du dich nicht mal hier willkommen fühlst oder was? Na, da haben wir jetzt keine Zeit. Um groß zu diskutieren, na sicher. Ich meine, 3 Stunden Luft hätte ich hier noch übrig, mein Shepard. Und wo bist du denn überhaupt? Also, weißt du das nicht oder so? Und naja, ich muss schon wissen, auf welcher Ebene du bist, ne, damit ich eben sie von dort aus wegführen kann. Und Shepard ist ein bisschen zögerlich, na, also sie meinen jetzt, ich soll ihnen vertrauen und ja, sind sie in der Lage, das nicht zu tun? Und naja, also ich habe. Nicht genau da, wo ich dich haben will, mein Shepard, bisschen großmäulig und Michael bezweifelt, dass das eben, dass er viel länger leben darf, um hier noch, also sein darf, um weiterzuleben. Wenn du überleben willst, ne, dann mach das, was ich hier dir vorschlage. Wo bist du denn jetzt? Und Shepard, ja, außerhalb des Halbschiffes in Anna 302 und kurz davor hier dieses Schiff in die Luft zu sprengen, willst du mir immer noch da helfen? Und Michael meint, ja, der soll auf den Hyperdrive Generatoren da draufziehen, das ist wohl am effektivsten und ja, hätte ich jetzt sowieso vorgehabt und naja, dann machen sie das halt, bevor sie entdeckt werden. Ne? Also nicht minutenlang rumlabern. Wir gehen zurück auf die Erde ins SGC. Liz tritt da am Tisch gegenüber 3EOA-Mitgliedern. Da sehen wir unseren Richard Woolsey, den kann man schon, Botschafter Shen und diesen Englischen, also die sind uns ja schon bekannt. Und wir meint ja, die Anführer des Mutterschiffs präsentierten da ein Szenario, dass es so aussehen ließ, als wären wir unter Zeitdruck. Und um eben Problemlösungen zu beschleunigen, haben wir eben die Datei da verteilt und direkt ihnen gegeben, meint Shen. Und ja, meint wir. Und Wulsi sagt dann, fairerweise hat uns Dr. Wie hier über diese Aktion auch informiert, die sie da auf dem Weg, also über alles, was sie da unternommen haben. Und Shen meint, naja, und wir haben ihre Empfehlung unterstützt. Ja, weiß ich ja. Und schaut Liz an. Aber offensichtlich waren wir hier nicht im Besitz aller Fakten. Also ist kritisch unterwegs. Und ihr meint, offensichtlich waren wir das auch nicht, Botschafter. Und also verteidigt sich ein bisschen. Und Wu, sie meint, ja, welche Maßnahmen wir da ergriffen haben, um die Rays dann zu hindern, auf die Erde zu erreichen. Ne? Was wurde daran gemacht? Und ja, ich habe hier einen Streit provoziert, meint wir, über, also zwischen den Hive-Schiffen und als sie sich an mich erinnerten und ja, mit was, fragt
Nee,
der Englische.
das ist aber falsch übersetzt. Im Englischen sagt sie, I was coordinating a strike against the hive
Ah,
ships
okay,
when you
naja, dann.
record me.
Genau, ja, mit allem, was wir haben und ja, was ist das denn klug? Fragt Chen und wie er meint, General Lenji hatte mich informiert, dass eben angesichts der Flottenressourcen, die wir da im Kampf gegen die Uri schon ne, also verplant sind, gebunden sind, eben die Waffenplattform in der Antarktis, die von ein paar Mark-II-Generatoren angetrieben wird, die einzige Verteidigung der Erde wäre. Jetzt glaube ich, dass es viel besser wäre, sie zu stoppen, während sie eben noch in Atlantis Reichweite sind. Also hat einen anderen Ansatz. Und du, sie meint, ja, wäre es nicht umsichtiger gewesen, die ZBMs auf der Daedalus zurück zur Erde zu schicken, um den erfolgreichen Betrieb der antarktischen Waffenplattform eben zu gewährleisten? Also wenn dann die Rays eintreffen, also dass man das schon vorher gemacht hätte, ne, hätte Fahrradkette. Und wir meint, ja, die Daedalus hat eben während der Schlacht schon starke Schäden geschluckt, ne, lange Reise mit voller Kraft, das käme überhaupt nicht in Frage. Und es gibt da auch keine Möglichkeit zu wissen, wie schnell die Rays-Schiffe geworden sind. Ja, was aber ja eigentlich jetzt von irgendwem ausgerechnet wurde anscheinend, aber dann jetzt wohl doch nicht, aber gut.
Ja, ich sag ja, also
Naja,
totaler Mumpitz.
da stehen sie sich ja in jeder Szene selbst im Weg mit diesem Fakt in Anführungszeichen. Naja, Shen meint dann, sie würden auf jeden Fall das Leben aller an Bord des Schiffes riskieren, um ihren Fehler rückgängig zu machen. Und nee, Liz senkt den Kopf und Wusi blickt Shen an und ist da ein bisschen unzufrieden mit der Befragungslinie. Genau, Liz hebt den Kopf wieder und ist zielstrebig. Daedalus, ne, die befindet sich im Orbit über Atlantis, führt da noch Notreparaturen durch. Es ist noch die Zeit, eben das ZBM an Bord zu beamen, aber jeder Plan erfordert eben auch, dass die Daedalus innerhalb der nächsten Stunden hier die Umlaufbahn durchbricht. Und der englische hier Typ meint dann, ja, dann, wenn Sie uns entschuldigen, wir brauchen hier einige Zeit, um unsere Options zu bequatschen. Wie er meint dann, ich habe Atlantis angewiesen, hier die SGC zu kontaktieren. wenn sowohl Daedalus als auch die Orion bereit sind zu abzuheben, ne, und sie steht dann, wenn sie meine, also Auftrag, ne, zu dem Zeitpunkt hier Atlantis, ne, da irgendwie umstoßen möchten, ne, machen sie es, dann machen sie das halt, aber da müssen sie mich halt zuerst mal entlassen, ne? Und sie geht dann weg. Also hat da jetzt keinen Nerv für diese ganze Politnummer. Ja, dann geht's im Hive-Schiff weiter, also in der Storage Chamber. Ronan, also kämpft da immer noch sichtlich. Der, man sieht immer, er bewegt sich da so ein bisschen und Rodney eben nicht. Also die zwei Welten nebeneinander sozusagen, spricht auch leise mehr zu sich selbst. Und McKay, ja, fragen sie sich, was sie uns antun werden, ne? Wahrscheinlich verfüttern sie uns. Ich meine, das machen die doch so und dazu kommt es nicht, meint Ronan. Also ist auf einer ganz anderen Wellenlänge gerade. Naja, vielleicht meint McKay und verzieht ein bisschen das Gesicht. Die Erde wird wahrscheinlich eine Art Verteidigung aufbringen. Tja, in diesem Fall stelle ich mir vor, der Tod wäre dann sofort oder ne, wenn wir nicht auf einem Deck in einem Feuer oder sowas gefangen sind, dann verbrennen wir vielleicht bei lebendigem Leib nun bei. Wenn Leib verbrennen oder ersticken, ne? Was ist denn da schlimmer, ne? Von Race, ne? Oder also ist das sarkastisch unterwegs, lebendig verbrannt zu werden? Weiß ich nicht, ne? Ich könnte ehrlich gesagt, na, nicht noch zwei schlechtere Optionen in Betracht ziehen. Und hör doch mal auf zu reden jetzt. Na gut, okay, weißt du was? Hier macht das irgendwie und endlich schafft es Ronan da mit einer Hand durch so ein Gurt sich mehr oder weniger durchzuzwingen. Und McKay fragt, aber was machst du da eigentlich? Und dann hat Ronan plötzlich so eine Klinge in der Hand und schneidet anscheinend diesen Gurt durch. Woher hast du das denn überhaupt? Und ja, der befreit sich da gerade. Ja, ich habe versucht, mir die, eine Hand frei zu machen und damit ich eben da rankomme. Und McKay meint, ja, hätte, also hätte es dich umgebracht, mir irgendwie das mal mitzuteilen. Und er ist dann natürlich, hat er sich dabei raus befreit aus dem Kokon. Ja, vielleicht hätte ich es ja auch gemacht, ne? Aber wenn du nur einmal länger als eine Minute deine Klappe gehalten hättest. Was? Also ich stehe doch nicht da und schneid mich los. Und Ronan dann, ja, nur wenn mal Schluss ist mit dieser ganzen, ja, wir sterben alle, es gibt keine Hoffnung. Nummer. Und McKay, nun, jetzt gibt's ja wieder Hoffnung. Und Ronan lächelt ein bisschen leicht und befreit jetzt, oder ist bereit, da ihn zu befreien. Und McKay so, bist du, ja, also Ronan, bist du bereit? Und nee, und dann, ja, wird er da rausgeschält sozusagen und oh, es ist aber kalt hier, meinte McKenna, hat ja vorhin gesagt, in diesem Schleimgedöns ist es wohl recht warm. Und also würdest du es vorziehen, wieder da reinzugehen? Nein, na, was denn jetzt hier? Fragt Ronan und McKay, was? Naja, wie kommen wir denn jetzt hier raus? Und McKay hat da immer noch sowas kleben an der Schulter. Und nun, und Ronan, was? Naja, sie sagten keine Todesgespräche mehr und McKay, ja, schauen Sie gut, wir sind jetzt aus diesem Kokon, ne? Wir stecken immer noch auf dem Schiff fest, es gibt da keinen Weg, naja, jedenfalls eine überlebensfähige Art und Weise und naja, Sie werden da sich schon was ausdenken, meint Ronan, also dieser Klassiker-Satz, den McKay in jeder Folge abkriegt. Ja, es geht nicht darum, irgendwas zu denken und naja, doch, Sie kriegen das schon hin. Fein, meint Ronan. Können Sie wenigstens irgendwie, können wir irgendwie woanders hingehen? Und Ronan hat jetzt so viel von diesem Gurt abgezogen, wie er da konnte von Rodney. Das schleimte noch auf der Schulter rum. Ja, was könnt ihr Sie das von mir mal wegmachen? Und es ist mein Rücken, ne? Hier auf dem Rücken ist noch was. Also, McKay will sich da einfach alles von diesem Schleimzeug loswerden. Naja, wir werden auf jeden Fall diese Szene los und springen wieder auf unsere Erde ins SGC, in den Kontrollraum.
Walter sitzt da in den Kontrollen, Liz spaziert da auf und ab, wartet wohl auf den Anruf von Atlantis und Woolsey kommt dann dazu und sie kommt direkt zur Sache. Ja, ne, was wollen Sie denn jetzt tun? Ja, sie diskutieren immer noch und dann wird das Gate angewählt und also wir sehen, dass es sich bewegt und ja, ne, Liz, ja, natürlich tun sie das immer noch. Incoming Wormhole wird berichtet, das Stargate kavuscht. Dann kommt hier, this is Atlantis, ne, wir haben hier irgendwie einen Scheduled Check-in with Dr. Weir und Standby Atlantis und ja, wohl, sie haben immer noch keine Entscheidung getroffen. Und das wollen sie auch nicht, sagt Liz. Ne? Also sie wollen unbedingt mit mir gegen mich arbeiten und ne, da müssen sie halt keine eigene Verantwortung übertragen. Nee, sie wollen, dass jemanden in die Schuhe schieben können. Und wenn ich Befehle gebe, dann haben sie auf jeden Fall einen, nicht ein Unschuldslamm, hier so ein Opferlamm, ja, wenn irgendwas in die Hose geht. Und das ist doch alles nur Teil des Spiels. Wobei das obwohl sie ja auch wissen müsste, da, also das ist ja, das IOA sind ja nicht nur die anderen, sondern auch er. Perryman, ja, hier, was ist denn nu? Und Liz meldet sich dann Teela. Ja, Liz, also Teela hört und ja, sagt hier mal Colonel Caldwell, dass er hier weitermachen soll wie geplant. Und ja, viel Glück. Teela bestätigt das und an Bord der Daedalus sehen wir dann besagten Caldwell, der durch die Korridore schleicht. Übers Radio hier, Hermiot, was ist jetzt der Status? Und ja, Schilder full strength und hat wohl allen nicht essentiellen Saft auf die Schilde gegeben, um da irgendwie das länger auch halten zu können. Und ja, ne, so hier, ein Käufel dann nochmal eher so von wegen, ne, der trifft dann auf Kleinman. Nee, ich will alle Missile Tubes jetzt irgendwie loaded mit Mark III Tactical Warheads. Und ja, das sind doch alle unsere Raketen. Ja, hä? Ja, klar, ne, so, ja, weiß er, ne, und außerdem möchte ich hier, dass alle Firing Safeties aus sind, dass wir sofort starten können, sobald wir aus dem Hyperraum kommen. Und Kleinman, ja, hier, ich weiß noch nicht mal, ob das möglich ist, dann macht das möglich. Und so ein Scotty-Moment eigentlich, ne, also ist so wie, ist das überhaupt? Ja, natürlich, ich krieg das hin. Caldwell, dann nochmal, ne, Major Lawn, wir sind jetzt irgendwie bei T0. Und wir sehen dann, achso, ja, die Orion draußen, dass die sich jetzt der Daedalus nähert. Herr Lorne berichtet, Zelenka sagt, sie würde fliegen, aber ne, ist vermutlich all das, was sie tun könnte. Na, hast du hier 13 Stunden, ne, bis sie da irgendwie ankommen. Na, bis dahin erwarte ich, dass sie hier Waffen und Schilde online sind, aber wir müssen jetzt, ne, ja, müssen jetzt uns auf die Socken machen. Na, können wir los? Und Lorne sagt, ja, okay, we're good to go. Sir, und on my mark, 3, 2, 1, mark. Und dann öffnet die Daedalus ein Hyperspace-Window. Und ein paar Sekunden später die Orion. Wir wechseln an den Zielort schon. Wieder an Bord der 302. John redet dann wieder ins Radio. Und ja, ne, bist du dir sicher, dass Ronan und McCain jetzt nicht irgendwo in der Nähe sind, ne, wo wir gleich alles in die Luft sprengen? Und Michael ist sich sicher. Und ja, okay, ne, Piece of Cake. Walk in the Park, sagt er, ein unglaublich bösartiger Park und ne, mit Monstern gefüllt, die mich töten wollen. Michael, hä, bitte was? Ja, ist egal. Ne, er macht sich wieder auf jeden Fall die Maske übers Gesicht, disengaging Docking Clamps und disengaging. Er hat der Operation einen eigenen Namen gegeben, redet mehr oder weniger zu sich selbst. This will mostly like and badly is a go, sagt er und dann fliegt er rum. Feuert eine Rakete darauf und eine riesige Explosion und im Schiff wird Michael durchgeschüttelt. Scharf berichtet auch hier, Target ist destroyed und Michael sagt dann, ja, dann am besten noch den zweiten Hyperdrive vom anderen Schiff deaktivieren. Na, da werden bestimmt die Fighters schon auf dem Weg zu dir sein. Vor allem Warfighters, also als ob das Schiff jetzt nicht die Fighter schicken würde, das ist auch irgendwie ein bisschen merkwürdig. Wir sehen es dann nämlich auch auf Darts quellen aus beiden Schiffen heraus. Und auf John zu und ja, wie wäre es jetzt mit ein bisschen was Hilfe? Michael sagt, ich habe dir doch erzählt hier, Hyperdrive, und das wusste ich ja schon, ne? Gibt nichts, was ich tun kann. Ja, überhaupt nichts, ne? Könntest ja hier die Darts mal zurückrufen. Michael sagt, nee, nee, die hören nicht auf mich und das ist nicht hilfreich. John versucht ein bisschen auszuweichen, wird dann aber getroffen, einer seiner Flügel wird abgeschossen. Auf der Erde ist Liz in einem eskizischen Korridor unterwegs, da waren wir auch schon lange nicht mehr. Woolsey hinten dran, Dr. Weir, und was kann ich für Sie tun, Mr. Woolsey? Ja, die Abgesandten haben sich zu Ende beraten und das ist ja praktisch. Und ja, sie wollen dich jetzt irgendwie weiter debriefen und ja, ich glaube, ja, das würden sie vermutlich gerne. Und holt sie, hä, bitte was? Nee, ich werde jetzt nicht irgendwie da Bericht erstatten und dass sie hier irgendwie über jede Entscheidung, die ich jemals gefällt habe, da irgendwie zu Gericht sitzen. Ja, ne, werden mir eh nicht zustimmen. Und ja, du hast, ja, Dr. Wiese, wissen, ja, ich habe den größten Respekt für sie, ne, aber ne, das IOA ist besorgt und jetzt bist du auch nicht unbedingt der Employee of the Month im Moment. Und wenn die Race zur Erde kommen, antwortet sie dann, ne, dann ist mein Job hier das kleinste meiner Probleme. Und ja, was ist denn, wenn dein Plan denn erfolgreich hat? Und ja, dann erwarte ich, dass ich meinen Job behalte. Na, also, weil ich dann das getan habe, wozu sie, also das IOA, nicht in der Lage waren. Ich habe eine Entscheidung gefällt. Ja, also wir können jetzt aber eigentlich nur abwarten und gucken, was passiert. Und ja, sie lässt Woolsey da stehen und sagt dann, ja, aber schöne Grüße an den Rest vom IOC. Wir sehen dann wieder den Kampf des Geschehens von gerade die F-302 ja, schwebt da durch den. Durch den Raum. Auch interessant, dass den keiner dann irgendwie abschießt. Ja, im Hive-Schiff, also war wirklich kleine Szene, dann im Hive-Schiff geht es weiter. Wir sehen dann eine Menge Race-Guards, die dann sich durch den Korridor bewegen. Und Rodney und Ronon haben sich wohl hinter der Ecke versteckt. Okay, ja, hey, wir sind jetzt den ganzen Tag hier schon rumgelaufen. Ich habe jetzt nicht noch irgendwie, ich habe noch nicht mal ein Ausgangszeichen gesehen. Und außerdem muss ich irgendwann mal was essen. Und Dex hat aber einen Plan. Und du weißt doch hier alles über diese Schiffe. Und ja, ne, hast du jetzt nicht irgendwie ein Kontrollpanel, wo wir jetzt irgendwie haufenweise Schaden anrichten können? Ja, keine Ahnung. Hier den Antrieb überladen, das Schiff sprengen. Wie ist denn das ein Escape Plan? Und ich habe nicht gesagt, dass das ein Escape Plan war. Und ja, wie ist denn das überhaupt dein Plan? Na, du bist doch derjenige, der hier gesagt hat, erwidert dann Ronon, na, dass es keinen Ausweg gäbe. Und wenn wir doch schon tot sind, dann könnten wir doch so viele mitnehmen, wie wir können. Und sagte, ja, okay, dann ein Heldentod sterben ist vermutlich besser, als irgendwie aufgegessen zu werden. Und er kann es also tun. Ja, bestätigt. Na, also dann mal los. John ist mittlerweile aus der F-302 geholt worden und wird von ein paar Garza durch die Gegend geschleppt. Und ja, ne, John ist irgendwie ein bisschen angeschlagen, ist ein bisschen groggy. Und dann kommt Michael dann dazu und einer der Race-Wächter in diesem Fall ist auch mal bekannt, wer es ist. Christopher Heyerdahl, den haben wir zuletzt in Staffel 7, Episode 5 in SG-1 gesehen als Palan. Ne, du solltest nicht hier sein. Ne, sie hat mir befohlen, den Gefangenen zu interviewen. Und der Race ist ein bisschen skeptisch und Michael dann, ja, haut direkt hinten dran. Also wenn du das lieber mit ihr ausmachen willst, so von wegen, ah, der Typ hat dann aber keine Lust da drauf und befiehlt den anderen Wächtern hier, dann release him und ja, Michael grapscht dann John am Schlawittchen und ja, ich werde das von hier übernehmen. Ja, und hat dann eine der Race-Waffen auf John gerichtet, bis die anderen Race aus der Sicht sind. John hat sich mittlerweile irgendwie auch wieder ein bisschen berappelt und Shepard, ja, du hast mir schon Sorgen gemacht und ja, du hast ja auf jeden Fall mal verlangsamt, ne, für eine kleine Weile und wir müssen auf jeden Fall ein Transportschiff jetzt irgendwie kriegen und hoffen, dass deine Freunde uns finden. Ja, nicht bis wir Ronon und McKay. Also scheint das irgendwie, also John scheint wirklich irgendwie, also hope your friends find us. Also vermutlich bezieht er sich, also Michael, dann auf irgendwie Atlantis oder hast du nicht gesehen und nicht auf Ronon und McKay, ne, also weil,
Ja,
weiß nicht.
ich auch so, hätte ich auch so
Keine
gedeutet.
Ahnung, ne? Ja, auf jeden Fall sagt Michael, ja, wir gehen jetzt in ihre Richtung und dann John auf jeden Fall eine irdische Pistole und Shepard, ja, das ist mal Hilfe, sagt er, also hellauf begeistert, dass er jetzt wieder bewaffnet ist. An Bord der Daedalus sagt Kleinmann, hier so wegen in 10 Sekunden geht es raus aus dem Hyperraum. Und kauft ja, ihr in dem Moment, sobald das Ziel erfasst ist, feuern, nicht auf meine Befehle warten. Na, Kleinman zählt dann runter, 4, 3 und wir sehen dann wir sehen dann, wie die Daedalus aus dem Hyperspace kommt. Es gibt haufenweise Darts um die Schiffe herum, warum auch immer. Die hätten sich ja eigentlich wieder einschleusen müssen. Und ja, die Daedalus schießt direkt los, Kleinman sagt, na, ihr Missiles are away, ne, Dart Activity und ne, hier eine ganze Anzahl wollen hier wohl die Raketen abfangen. Ja, und Colt will irgendwie zu sich selber, ne? Also hier bitte, das wäre jetzt ein guter Zeitpunkt für die Orion. Wir sehen dann im Weltraum, dass viele der Raketen explodieren, bevor sie die Hive-Schiffe treffen. Na, aber es gibt auf jeden Fall eine, die ein Hive-Schiff trifft und eine riesige Explosion passiert dann und drinnen werden Ronan und Rodney durchgeschüttelt. Was war das denn? Ne, Michael guckt sich dann ein nahes Kontrollpanel dann an, ne? Also auf dem anderen Teil des Schiffes. Also das sind so. schwenkt immer so ein bisschen. Und ja, eins eurer Schiffe hat hier einen Attack gelauncht und hat jetzt irgendwie haufenweise Schaden an diesem Hive-Schiff gemacht und John ist gut. Und ja, das andere Hive-Schiff ist immer noch unbeschädigt. Ja, ne, John unterbricht ihn dann aber und sagt dann, hier, willst du uns jetzt hier rausbringen? Und ja, hier lang. Und dann machen sie sich von den Socken. Rodney und Ronon verstecken sich wieder, als ein paar Rays an ihnen vorbei rennen. Ne, das Schiff wackelt und ja, ne, Dex auch ganz lapidar. Schiff ist ja wohl im Kampf, mit wem und ist doch mal scheißegal. Ja, doch, das ist schon wichtig. Und ja, wieso? Ja, wenn es unsere Leute sind, dann sind unsere Chancen auf Überleben dann doch etwas gestiegen. Also, ja, okay. Ne, wenn es unsere Leute sind, dann gibt es jetzt Grund dafür, das Schiff noch mehr zu beschädigen, um diesen Kampf hier irgendwie für uns zu entscheiden. Also bitte, move it. Und dann geht es auf die Dedalusche Brücke zurück. Also, eine Waffe ist durchgegangen, sagt Kleinman, hat jetzt Sirius, das Schiff hat Sirius Damage erlitten, ne, aber das andere ist und dann piept seine Konsole und ah, Sir, die Orion ist angekommen und ne, das andere Hive-Schiff ist jetzt da unterwegs, um das abzufangen und haben sie die Waffen irgendwie gestartet und Kleinman sagt, nein, hier, da mal Secure Channel und ja, das zweite Hive-Schiff feuert auf die Orion. Die Schilde halten aber noch. Und Caulfield, ja, Major Lorne, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, irgendwie zu feuern. Und Lorne, ja, das glaube ich. Ich dachte an dasselbe. Ich habe den Befehl gegeben, aber es ist nichts passiert. Dann schreit er, ne, Salenka. Und Salenka, ich versuch's, ich versuch's. Und na, haben wir irgendwie Probleme, Energie von den Schilden zu den Waffen umzuschalten. Und Caulfield, ja, hier, das Schiff ist ja auf Abfangkurs bei euch. Und ja, das sehe ich auch, ne, Standby, Standby. Und Lorne dann an Seneca, hier, Doc, du killst uns hier alle. Und ja, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Und dann kommen Firing Drones und wir sehen dann, wie ein Hive-Schiff da getroffen wird, weil sie an der Stelle ja eigentlich auf das Falsche schießen. Ne? Also, das, die schießen auf das
Ja,
schon
es geht alles sehr
Kaputte.
durcheinander. Ja.
Na, also ich hätte doch eher das Hive-Schiff, was auf dem Weg ist, mich abzufangen, angeschossen. Also das macht überhaupt gar keinen Sinn, auf das andere, was überhaupt momentan nichts tut, zu schießen. Das macht keinen Sinn. Ja, Kleinman sagt dann auch hier, das überbleibende Schiff feuert hier auf die Orion und hier Intercept, Intercept, sagt Caldwell und die Orion hat keine Schilde mehr, so von wegen, wir werden es nicht innerhalb der Zeit schaffen. Ja, an Bord des Hive-Schiffs geht es dann weiter.
Michael und John machen sich da auf den Weg zur Lebensmittel, kann man sozusagen. Michael, ja, sieht sich die beiden Kokons an, die jetzt ja logischerweise aufgerissen wurden, und Shepard fragt sich, wo sind denn die jetzt? Ja, keine Ahnung, müssten wahrscheinlich schon zur Nährung gebracht worden sein. Sorry, nach dem Motto. John wirft dann einen genauen Blick in einen, also den Ronanschen ehemaligen Kokon. Nee, guck mal hier, das da wurde doch von innen was also rausgeschnibbelt, die sind entkommen. Ja, aber die können doch überall auf dem Schiff sein. Und Shepard meint, naja, das ist doch mal ein Anfang. Und Michael, ja, warum? Was könnte denn deren Ziel sein? Und Shepard meint, ja, so wie ich Ronan kenne, sind sie irgendwo da, wo sie am meisten Schaden anrichten können. Und McKay würde schon wissen, wo das ist. Also, und Michael antizipiert das ein bisschen, nur na, auf die Weise, da sind sie wahrscheinlich dann, ja, auf der oder auf einer Kontrollstation. Sie eilen dann weiter. Dann sehen wir im Space, dass Schiff da feuert so einen Angriff auf die Orion ab, und die Daedalus zieht jetzt das Feuer ein bisschen auf sich und fliegt Richtung Orion, und auf der Orion-Brücke sehen wir Radek da hektisch rumhantieren an der Konsole. Es gibt da überall Explosionen, es schaut jetzt nicht so super aus. Und Lorne meint auch, ja, hier, Zelenka, machen Sie mal hin nach dem Motto, und ja, ich kann hier nicht einfach was geben, was ich nicht habe, und ja, hier, wir haben jetzt viel zu viel Schaden, ne? Wir müssen das Schiff halt verlassen, und versucht dann von der Brücke zu rennen, aber Lorne schnappt ihn zu. Hör mal zu hier, Doc, und Selenka so will sich freischaufeln. Naja, wir haben hier unsere Schilde schon für die erste oder bei der ersten Salve geopfert. Das Schiff wird jeden Moment hier hochgehen, Major, und Lorne schaut sich um, da, also um ihn rum geht alles eigentlich in die Luft. Er aktiviert dann die Comms und meldet sich bei Cordwell. Ja, ich fürchte, wir haben hier alles getan, was wir können. Wir fordern sofortigen Beamstrahl an, beamen sie uns hier raus an den Daedalus, und ja, es geht jetzt nicht viel mehr weiter mit der Orion, und ja, trotzdem wendet sich der Code an Kleinman und schreit nochmal über die, dann hören wir Explosionen und holen sie sie her, mein Code. Im Hive-Schiff Ronan und Rodney haben da jetzt die Kontrollstation erreicht. Rodney beginnt sich da gleich ans Werk zu machen, ne, an der Station so rumzuwerkeln, während Ronan da sich mal ein bisschen umschaut. McKay meint, ah, das ist ja doch dieses Betriebssystem, das ist vollkommen chaotisch, ne? Gott sei Dank habe ich mich irgendwie noch an DOS-Zeiten erinnert. Er berührt ein paar Knöpfe und dreht da irgendwie sich zu Ronan, ne? Vertrau mir, das war schon sehr lustig. Und ja, haben sie schon irgendwas gemacht? Naja, das Schiff hier wurde wohl ernsthaft beschädigt, meint McKay. Es fällt mir schwer, irgendwas hier zu überladen. Und Shepard meint dann, ja, lassen Sie es Mikey mal versuchen. Und Rodney starrt dann erstaunt auf Fels und man sieht dann schon und Michael in deren Blickfeld reintreten. Also dann sind da jetzt auch angekommen und Rodan zieht sofort sein Messer aus dem Ärmel und richtet es auf Michael und Shepard so, wow, er hilft uns. Und McKay, wo kommt denn ihr jetzt her? Naja, sagt Shepard, ich habe es geschafft, hier mich am Rumpf des Schiffes zu klammern, bevor es in den Hyperraum geflogen ist. Und Rodan findet, das ist doch ein super Zug. Shepard, ja. Sage was? Sage es einmal im Film?
Er hat es einmal in einem Film gesehen. Das ist natürlich eine Star
Ach
Wars-Referenz.
so, ah, das ist ja komisch übersetzt, genau. Genau,
Lustiger wäre
und
die Übersetzung
ja.
gewesen, wenn er irgendwas von Säge erzählt hätte, weil Saw.
Es steht ja auch bei mir Säge drin, aber ich habe es natürlich jetzt antizipiert, weil ich dachte, ja, deshalb, genau. Shepard meinte, ja, wir müssen zur Daedalus kommen. Und McKay so, Daedalus? Was ist die Daedalus ist hier? Vollkommen überrascht. Und Michael, ja, zuerst müssen wir mal den Transport irgendwie dahin kommen. Und Ronan, naja, nun, wenn, sollten ich jetzt Ihnen vertrauen oder was? Und Michael sieht ihn an und kommt ein Stückchen näher, weil ich ihn vertraue und er hält dann Ronans Plaster, den er mitgebracht hat, und gibt ihm zurück als vertrauensbildende Maßnahme. Das Paar in Anführungszeichen starrt sich im Moment an. Michael geht weg, um sie wegzuführen und Ronan schnappt sich den Plaster an sein Holster, macht er ihn, richtet ihn aber also nicht an, also er will ihn nicht an Holster machen, sondern richtet ihn erstmal auf Michaels Rücken und John greift dann aber nach seiner Hand und drückt die bisschen gewaltsam nach unten und Shepard, ja, weil ich es gesagt habe, vertraue mit dem jetzt Ende aus Mickey Maus, ne, und alle folgen Michael, Rodney auch und Ronan starrt ein bisschen Michaels Rücken an. Naja, zögert vielleicht ein bisschen, was er tut, aber sie alle schreiten den Korridor entlang. Die Jacke wird sich noch übergezogen von John und Ronan äußert nochmal verbal, dass ihm die ganze Nummer nicht gefällt. Und Shepard, da hast du eine bessere Idee. Ja, wir nehmen hier dieses Schiff auf eigene Faust und dann lassen wir den halt hier. Und Shepard, naja, das ist genau der, aber er ist genau der Grund, warum ich überhaupt noch lebe. Hallo. Ja, erklär mal dann. Außerdem glaube ich nicht, dass das überhaupt so möglich ist. Es hat ja schon Tage gedauert, bis ich die Race-Dart-Schnittstelle geknackt hatte. Und das Schiff hier ist viel größer. Also ihr erinnert euch ja an diese Folge, wo der Dart damals abgestürzt war. Und ich mag das nicht, mein Drohnen. Ja, verstehe ich auch, ne? Sie hassen die Race, mein Shepard. Und ja, den besonders. Also, ja, Shepard meint dann, ja, es gibt's hier noch was, was wir tun können, um irgendwie diese Funksignale zu verstärken. Also ich will ja die Daedalus auch recht fix erreichen. McKay, ja, ich kann da, ja, versuche ich halt, ne? Wendet sich an die Konsole und Michael, ja, hängen sie sich rein. Sie werden wahrscheinlich höchstwahrscheinlich das Feuer auf uns eröffnen, sobald wir eben die Bucht verlassen. Und McKay, na super, dann wird ja mein Tag nur noch besser. Dann sehen wir das im Sch Schiff, was den B, also das Race-Hive-Schiff verlässt und auf die Daedalus zu fliegt. Darüber hinaus sehen wir die Orion jetzt wirklich explodieren. Also, das ist genauso eingetroffen wie befürchtet. Und auf der Daedalus-Brücke stolpert Magellan da rum und ist ja, zu Cordrill auf dem Weg. Und sorry, ne? Wir haben hier unser Bestes gegeben, meint Lorne noch. Und Cordrill, ja, nichts zu entschuldigen. Bringen Sie alle Kanonen auf die Hauptschallschächte. Also halten Sie das Feuer noch, bevor ich den Befehl gebe. Und dann nach machen wir irgendwie jede Kraft auf die vorderen Schilde. Und Kleinman meint, ja, ich habe hier einen Kontakt zu, ja, das ist ein einziges Race-Schiff, ne? Das haben wir eben gesehen auch und sagt es auch, ne? Das ist möglicherweise also irgendwie so ein Transportding, hat gerade das Hive-Schiff verlassen und ist halt auf den Kurs zu uns gegangen. Und es sendet auch eine Komm und auch unsere Frequenzen und ja, was wollen die? Was zum Teufel wollen die? Cordwell ist überrascht und naja, Selenka meint, vielleicht wollen sie sich ja ergeben und Cordwell findet das doch sehr unwahrscheinlich. Hör mal doch mal rein und Shepard meldet sich dann über die Comm. Hier ist John Shepard, Authentifizierungscode Alpha 7 Tango 3. Bitte antworten und Cordwell, öffnen Sie den Kanal und Kleinman macht's. Hier Shepard, ne, wir hatten sich schon abgeschrieben und lassen Sie mich jetzt, sagt Shepard mal, nicht so Es lass dich jetzt mal nicht so ganz emotional auf mich ein. Schauen Sie, ich habe hier McKay, Ronan und Michael an Bord eines Race-Transporters. Und Cordell so, Michael, ja, Sir, ne? Er hat auch einen Plan, den ich mir wünsche. Und also wahrscheinlich hätte es nicht so lange gedauert, bis wir anfangen. Also es dauert nicht mehr lang, bis die da alle auf uns raufballern. So rum. Genau. Ja, Kleinmann hat dann ja das Halbschiff eröffnet, das Feuer auf den Transporter, Sir, und ja, beamen sie sich zurück auf die Brücke, meint Cordrell, und dann werden eben John, Ronan, Rodney und Michael direkt auf die Brücke gebeamt, wird sich begrüßt und Cordrell fragt jetzt mal nach dem Plan, den irgendwie John eben erwähnt hat. Und Michael meint, ja, ich habe hier den Slidecode deaktiviert, also ist aber noch, können sie wahrscheinlich recht bald bemerken. Und Shepard meint dann zu Cordray, ja, alles, was sie tun müssen, ist, denen eine Atombombe zu senden. Und Cordray, wir haben eigentlich unsere ganzen Sprengköpfe schon beim ersten Eingriff eingesetzt. Also da ist jetzt tote Hose in der Waffenkammer. Und Kleinman meint, ja, das Raceschiff bringt jetzt Darts auf den Markt. Das ist ja geil. Also auf jeden Fall werden Darts gestartet. Und Cordray, ja, öffnen Sie alle Batterien hier, Feuer, los geht's. Und Daedalus steuert dann auch ein bisschen Richtung des Race-Schiffes und wir sehen diese Kanonen ballern, also die Projektilkanonen. Und die Darts werden ein bisschen getroffen, sprengen und es gibt aber noch einige, die es aus der Hangar Bay rausschaffen, aber trotzdem gibt es da jetzt riesige Explosionen. Also dieses Dart-Problem in Anführungszeichen ist jetzt mehr oder weniger zumindest sehr stark eingedämmt. Auf der Daedalus, die versuchen es eben zu vermeiden und die Schilde aber ja, scheitern und. Ja, Explosionen gibt es da auf der Brücke, während eben das Race jetzt auch feuert und gibt es auch Explosionen dann und ein paar Leute werden vom Sitz geworfen und Cordrell dreht sich zur Crew da hinten auf die Brücke, da geht es nämlich heiß her. Ja, die werden Brände gelöscht, dies, das, Ananas und Bericht bei Cordrell, ja, und Kleinman meint, der Plan hat funktioniert, Sir. Sie konzentrieren jetzt das Feuer auf die Buchten und verursachen eine Reihe von Sekundärexplosionen und ja, sie haben jetzt dann aufgehört zu feuern und Shepard meint auch nette Nummer. Ja, Cordray meint dann glücklicherweise haben sie ein Unentschieden in einen Sieg für unser Team gemünzt. Wie ist denn das der Schiffsstatus? Kleiner, mein Schild sind ja vollkommen erschöpft, ne? Und wir entlüften jetzt die Atmosphäre und ja, Meldung von allen Decks oder nee. Siegel von allen betroffenen Decks, also die zu versiegeln, gilt es. Und Kleinman, jawohl, Sir, die letzte Explosion hat hier unsere Lebenserhaltungssysteme vollkommen rausgenommen und die Backups reagieren auch jetzt nicht. Also wir atmen jetzt ziemlich flach erstmal. Und Ronan, was heißt denn das jetzt? Naja, sagt McKay, das heißt, dass in etwa weniger als 9 Stunden alle erstickt werden oder alle ersticken werden. Aber warum jetzt schon die Zahl, ne, stundenweise? Okay, vielleicht wird es auf einer Konsole angezeigt, aber gut. Naja, im Zahlenraten sind wir ja hier gut in dieser Episode zumindest. Genau, und dann geht's später weiter. Rodney, Radek und Kleinman laufen da Gängen entlang. Radek duckt sich ein bisschen, wenn da ein Panel irgendwie halb runterkracht und Zelenka meint, ja, solange wir hier uns keine Sorgen machen müssen um Schilde und Waffen, ne, können wir die Teile eben aus unserem System da rausnehmen und dann zumindest die CO2-Filtersystem irgendwie zum Laufen kriegen. McKay meint, ja, wenn wir das so etwas in Betrieb haben, werden die CO2-Werte dann die provisorischen Wäscher, das wird zu viel sein. Und naja, aber würde sich doch lohnen, meint Zelenka. Und ja, meint McKay, aber bräuchte man noch einen Elektriker und Schweißer und Techniker der Liste, das zertifizierte Techniker. Jeder, und ich meine jeder, ne, der müsste sich dann bei uns melden. Und Kleinman meint, auf jedem Deck versammeln sich jetzt erstmal die Teams und McKay, okay, gut.
An dieser Stelle habe ich noch was. Es ist natürlich Quatsch, ne? Also McKay, der hier berichtet, so von wegen, na, also wir müssen hier unbedingt uns schnell was einfallen lassen, weil die CO2-Level dann so hoch, also bei so einem riesigen Schiff mit 200 Leuten an Bord, das würde Wochen halten. Also außer es bricht ein Feuer oder irgendwie sowas aus. Also, na ja, du verlierst Atmosphäre, aber sobald du die Dinger jetzt irgendwie abschließt, also an den CO2-Filtern wird das jetzt irgendwie nicht liegen. Also das ist Quark. Also die könnten da vermutlich wochenlang
Wenn es
überleben.
jetzt eine F302 wäre, vielleicht so. Ja.
Naja, eben sowas, ne? Da hast du noch ein paar Stunden.
Okay, jetzt reden wir. Wie viel haben wir denn davon? Und dann gibt es einen Crewman, der so ein paar Atemgeräte auspackt und Kleinman sagt, ja, 20. Wie viele Leute haben wir denn an Bord? Kleinman meint dann, ja, 200er Marke. Und McKay, okay, ich nehme an, dass der Kumpel da unseren Das, was, wenn die durch die Frage haut, also das klappt nicht, das durchkreuzt unseren Plan, so würde ich es jetzt mal kryptisch übersetzen. Okay, na okay, also dann sind die für Menschen reserviert, die gerade daran arbeiten, die Lebenserhaltung wieder in Funktion zu bekommen. Wir brauchen hier die Leute, ne, die brauchen das jetzt einfach und okay, und die anderen Leute, naja, da bin ich ja auch einer von denen. Wie viele Level sind denn unzugänglich? Fragt Zelenka und Kleinmann meint 7. Meint Zelenka, okay, da müssen wir mal rausfinden hier, ob es da irgendwie eine atembare Atmosphäre gibt. Möglicherweise können wir ein paar Stunden oder ne, so aus diesen abgeriegelten Sektionen rausquetschen. Und McCammond, wir können das, die Luft da nicht genau dorthin übertragen, wo wir sie halt brauchen. Ja, aber könnte man nicht, meint Zelenka und McKay, ja, in der Lage sein, hier und auf die wichtigen Platten dazu zu greifen, die verschlossen sind. Lasst uns Shepard da in einem neutralen 02 holen und er kann dann von außen da ein Auge drauf werfen und er nimmt dann eines der Atemgeräte-Sets. Ich nehme das mal und er und Kleinmann verlassen den Raum. Radek nimmt dann auch eine Atemmaske, legt sie sich aufs Gesicht und atmet erstmal tief den Sauerstoff ein. Ja. Wir gehen auf eine 302, da John fliegt darum, untersucht da die Nummer und man sieht ein bisschen so die Luft entweichen an ein paar Stellen des Schiffes. Und Shepard meldet sich, ja, hier, Rodney, dieser Abschnitt hier ist komplett betroffen. Es gibt da nicht mal irgendwo Taschen, die man da bestrahlen könnte. Was
Nee,
ist
es geht darum,
jetzt?
von wegen Pockets, also
Ach,
Luftblasen, und
Lufttaschen
es
oder
gibt
Luftblasen. Ach so, ja.
keine, wo, und es gibt nichts, wo man reinbeamen könnte, ne?
Ja.
Also jedenfalls nicht ohne
Ah,
einen
okay,
Raumanzug.
genau. Und Röttner, der schweißt da gerade an der Platte rum und macht mir die Sauerstoffmaske kurz ab und zu antworten, ja, die Raumanzüge hier werden in dem Abschnitt sind gespeichert. Ich bin, okay, bin gleich zurück hier. Und okay, gerade kommt um die Ecke mit der senkt seine Sauerstoffmaske, spricht mit Rodney und ich habe alles versucht, ne, hier die Kraft durch die Trägheit da reinzuleiten. Ja, haben wir alles probiert und Zelenka fragt, hat ihn also, na, nach der Kommunikation halt. Naja, wir schweben hier zwischen zwei Galaxien, Rodney. Atlantis hat kein Schiff, um es zu senden. Selbst wenn wir irgendwie in der Lage wären, das Array zu reparieren und eine Nachricht zurück oder zur Erde zu schicken und zu erhalten, würde es immer noch Wochen dauern, bis eben sie gerettet werden würden. Und Zelenka sagt, ich habe hier auch noch nicht an Rettung gedacht. Ne? Ich dachte einfach daran, ihnen mal zu sagen, dass wir die Race gestoppt haben und, ne? Und dass, wenn wir hier Opfer werden oder so, dann sollte das wenigstens das jemand wissen, nach dem Motto. Und ich kenne nun ein ethisches Gefühl, aber ich würde es einfach mal vorziehen, hier also meinen letzten Atemzüge darauf zu verwenden, mehr Luft zu bekommen. Und er arbeitet dann wohl weiter und warten Sie mal eine Sekunde, also er hat da wohl eine Idee, die kriegen wir aber nicht zu hören, denn wir schwenken erstmal in die nächste Szene rum. Der Lüscher Briefing rum, okay, da kriegen wir es vielleicht zu hören. Rodney hat ein Treffen mit Cordray, John, Ronan und Michael, alle sind da am Tisch am Rumstehen und McKay spricht davon, na, die einzige atmungsaktive Luft innerhalb von Lichtjahren ist ja die auf diesem Race-Schiff. Und Cordray meint, ja, aber es gibt da auch Race auf dem Race-Schiff, Doktor. Und Shepard meint, ja, also nehmen wir sie, beamen da den Angriffsteam in. Aber wie sind die denn doch weit unterlegen, meint Michael. Nun, nicht, wenn die dann tot sind. Wir werden da mal meine Chance nutzen. Und Michael, ich bewundere euren Mut, ne, aber das ist der sichere Tod, das nach dem Motto. Es sei denn, wir senden denen das Gas und Rodney startet ihn an, als er da erkennt, das ist eine super dufte Idee oder so. Ja, könnte klappen, meint er. Und Michael, ja, das Retrovirus-Gas, ne, das würde sie praktisch harmlos machen. Und Shepard meint zu Cordray, naja, haben wir jetzt noch was davon an Bord? Und ja, haben wir schon, ne, hier. Und jetzt hier mit Michaels Jamming-Code, oder hat er ja deaktiviert, wobei er ja vorhin gesagt hat, es hält nur ganz kurze Zeit. Das ist dann vielleicht Ansichtssache, was ist denn so eine kurze Zeit, oder? McKay meint, okay, dann beenden wir diesen Plan, so wie wir ihn begonnen haben. Und Shepard, okay, dann nehmen wir das Gas da. Und wenn wir lang genug warten, ne, dann müssten wir halt praktisch nicht einmal kämpfen, nach dem Motto. Ja, und McKay meint, ja, weil sie dann Menschen ohne Erinnerung sein werden. Ich kann nicht glauben, dass wir das tatsächlich überleben könnten, meint McKay ein bisschen überschwänglich jetzt. Und Cordray, ja, also.
Ja, das mit dem Gedächtnisverlust ist natürlich Mumpitz. Das hat Beckett ja gemacht. Also das ist ja ein zusätzliches
Genau,
Medikament und hast du
auf
nicht gesehen.
Michael
Also der
übrigens war das,
Virus
ja.
selber löst keinen Gedächtnisverlust auf. Das heißt, es wären immer noch Race by Heart, ne, aber sie wären halt Menschen.
Ja, Cordray meint dann, ja, wir sind dann jetzt fast aus der atmungsaktiven Luft raus. Also ne, das Retrovirus, das dauert noch 10 Stunden mindestens, bis das alles da praktisch seine Wirkung entfaltet. Und Shepard meint dann, nun, wir nehmen hier eine Crew mit und aus den 3 und 2ern. Und für Michael dann, ja, wenn das funktioniert, kann man das Schiff dann irgendwie steuern oder kannst du das? Ja, meint Michael. Und na, was sagen sie? Fragt Shepard Cordray mal und Cordray übersetzt dann, ja, bringen sie das in den Bereich des Hive-Schiffs und Climen. Jawohl, Sir. Genau, und dann
Das ist
geht's
auch das
auf.
erste Mal, dass wir hier ist die Folge der Vornamen, dass Kleinman mit Vornamen Weeps
Ach so,
heißt, das
stimmt,
haben wir auch noch
Weeps, ja.
nicht gehört.
Stimmt, genau. Die Vornamenfolge, sehr gut. Wir gehen auch mit der Elizabeth auf die Erde ins SGC, die in einem Raum sitzt. Oder wurde ihr vielleicht zugewiesen als Warte, Verhörungsding, wie auch immer. Landry kommt zur offenen Tür, klopft am an und ja, war das alles? Nee, da gibt's noch, oder haben sie was? Nee, noch keinen Kontakt und Landry meint, unsere Tests der Mark-II-Generatoren und des Antikerstuhls sind aber vielversprechend. Also das läuft wohl alles im Hintergrund, aber so richtig sehen tun wir davon nichts. Wie er meint dann, wieder sitzen sie, na super, okay, das klingt jetzt aber nicht ganz so vielversprechend. Und Landry, ja, aber wir sind ziemlich zuversichtlich, dass die Ancients-Waffe da sich um das Hive-Schiff kümmern wird. Aber das wird dann wahrscheinlich auch die letzten Drohnen sein, ne? Und es geht dann um unsere Geheimwaffe. Eigentlich würde ich es lieber nicht tun, ne? Wie ist es denn mit dem IOA gelaufen? Und wir so, ja, naja, also ich meine, also, ne, kommt jemand aus IOA und ja, so nach so einer IOA-Absetzung und dann sagt, wie ist es gelaufen? Und dann die, ach, naja, ich nehme nicht an, dass sie das so tun werden. Und naja, das sah schon so aus. Landry meint dann, ja, mindestens die meiste Zeit hier ist meine Galaxie, mindestens die meiste Zeit ist man eine Galaxie entfernt. Ach so, setzt sich dann ihr
Genau,
gegenüber.
sie ist
Ja.
dann einer Galaxie, ja. Most of the
Genau,
time.
so als, ja. Das Woolsey ist doch ein Kerl, ne, für jede zweite Woche läuft er hier rum, sagt dem Motto, das ist jetzt, ja, kann viel reden oder so. Und lässt schon einen Moment an und er lehnt sich dann nach vorne. Ja, ich denke, Sie werden mich bitten, zurückzutreten, meint wir und Landry nun. Wenn Sie nur fragen werden, können Sie immer noch Nein sagen. Und er lächelt sie an und sie lächelt kurz zurück. Und wir meint, ich hab's vermasselt, General. Und ja, meint
Das
Landry.
ist ja, das ist aber auch Quatsch, das haben wir ja vorhin gehört, das war in Absprache mit dem IOA,
Ja.
also man hat, alle haben es verkackt.
Genau, also es trifft dann immer nur die, die es ausführen. Ne? Typisch. Und wir meint, ja, und wir haben auch, also einige unserer besten Leute haben ja wohl verloren. Und Landry unterbricht sie, naja, aber sie gingen doch mit dem Segen des IOA, also er sagt nochmal, was du gerade gesagt hast, und des Stargate-Kommandos fort, wie ich mich ja jedenfalls erinnerte. Und wir meint, ja, irgendwie scheint mir das jetzt aber, also scheint es doch nicht so viel zu helfen. Und naja, Erfolg ist halt nicht endgültig, meint Landry, steht auf. Scheitern ist nicht tödlich. Es ist der Mut, das fortzusetzen, was zählt. Und ich denke, du hast da das. Du hast im Pick. Du kriegst es hin, würde ich jetzt mal übersetzen. Und wir fragten nach so Churchill, nach dem, das ist doch ein Zitat, oder? Und die, ja, außer der letzte Teil, der ist über sie und das. Ne, war es jetzt erstmal und na, gehen Sie mal ein bisschen schlafen und jawohl, Sir, wir gehen nicht schlafen, sondern finden es uns im Space wieder, wo sowohl die Daedalus ist dort, als auch das Hive-Schiff, die im All ein bisschen umhertreiben, ja.
Das war, wo du gerade drüber gestolpert bist, das muss ein englisches Sprichwort sein.
So ein
I
Slang-Ding
think you
wahrscheinlich.
got that in the spades, also Peak, ne, wie die Spielkarte, also von wegen irgendwie
Ach
sowas, geht so in
so,
Richtung
okay, ja.
Trümpfe.
Weil manchmal ist es so kryptisch, wenn es so übersetzt wird und dann bleibt es noch übrig, ob es, ja, genau. Genau, die treiben da im All. Innerhalb der Daedalus sitzen da die meisten halt von den Besatzungsleuten auf dem Boden, also Besatzungsmitgliedern. Manche haben halt die Atemausrüstung an, die da weiter irgendwie an was reparieren. Rodney, der ist da auch am Start und schweißgebadet auf der Stolpert auf der Brücke. Cordray und Climen sind da auch kaum noch bei Bewusstsein. Also sie hängen da wirklich in den sogenannten Seilen. John und Lorne und ein Angriffsteam sitzen da auf dem Boden hinter der Kontrollzentral ausgerüstet mit Waffen. Climen schwach. Oh, unsere CO2-Werte wären sehr gefährlich, Sir. Cordray antwortet genauso schwach. Ja, das Gas hat da kaum eine Chance, seinen freien, also nach dem Motto, es ist zu wenig Zeit vergangen, da auf diesem Basisschiff sei es frei zu entfalten, sozusagen. Und Shepard, ja, wir haben jetzt halt aber auch nicht die Wahl, ne? Und steht dann auf und sein Team kommt auf die Beine. Wir müssen jetzt los. Er führt dann das Team ein bisschen müde weg und Rodney,
Der
Krone und
Plan ist
Michael.
natürlich sowieso insgesamt schrottig. Wir haben es beim letzten Mal gesehen. Michael hat ja die DVDs geguckt. Das hat Tage gedauert, bis die Verwandlung komplett durch war. Tage, nicht Stunden, Tage. Na, also Das nur gleich, wenn man jetzt aufs Halbschiff wechselt.
Wer weiß, was, Thomas, vielleicht, ich kann mir auf, vielleicht haben die da einfach verschiedene Abstufungen an Intensität in diesen Gasflaschen. Weißt du, da gibt es eins hier, was der Kolpe sagt, für 9 Stunden, eins für, wenn wir es später brauchen, was krasser gemischt ist oder weniger krass. Anders kann ich es mir nicht erklären. Es ergibt nur Sinn, dass es so ist, aber es ist wirklich merkwürdig, ja. Genau, ja, die werden jetzt halt so, wie man das beredet hat, aufs Hive-Schiff gebeamt und nehmen erstmal ein paar vorsichtige, aber doch tiefe Atemzüge. Da sieht man jetzt Wraiths auf dem Boden liegen, viele, ne? Die Gesichter sind ein bisschen menschlich jetzt geworden. Das scheint schon so ein bisschen mehr oder weniger eine Entfaltung zu haben, des Virus oder des Gas, ja. Und ja, da rühren sich die alle Schwachen nicht so wirklich. John geht da zu einem anderen Wraith und der auf der Seite liegt und tritt ihm mal im Rücken und der ist jetzt auch menschlich, bewegt sich aber nicht. John hockt sich daneben und Shepard meint, ja, einige von ihnen sind tot und Lorne, ja, es sieht so aus, als hätten sie sich gegenseitig getötet. Und dann hört man eine Stimme, ja, was ist denn passiert? Und das Team hebt dann die Gewehre, dreht sich um, um auf die, ja, Funke zu stellen. Na, ist, das ist ein, ja, Mensch aussehender Wraith, der sich verwirrt anschaut. Shepard, okay. Finden Sie mal hier im Bereich, bringen Sie da irgendwie die Überlebenden hin und ordnen Sie die mal. Da nickt, also da soll man doch jetzt noch separieren oder die Überlebenden irgendwo hinbringen. Genau, also vielleicht so eine Planänderung, weil jetzt zu wenig Zeit war. Ja, und McKay meint, ja, hier, die Queen's Chamber sollte da irgendwo sein und er zeigt da wo und John, Ronan und Dorn dampfen dann auch ab in diese Richtung und dann kommen wir auch schon zur letzten Szene der Folge, die ich dir überlassen werde.
In der Queen's Chamber ist man angekommen, bis in die Queen, die da unten, also man sieht ihr Gesicht nicht, die hockt da irgendwie zusammengesunken auf dem Boden und die Leutchen kommen rein und hallo und ja, Lorne geht auf sie zu, geht's ihr gut und ne, und nee, also geht's ihr gut, fragt John und Lorne beugt sich halt vor und ne, ist okay, du wirst, wird alles gut gehen. Aber dann nimmt sie ihren Kopf hoch und sie ist immer noch ein Wraith und sie grapscht ihn am Hals, hebt ihn dann hoch und wird dann aber umgeballert. Naja, hat nicht bei ihr funktioniert und Michael, ja, Beckett hat auch schon vermutet, dass das bei Frauen nicht funktioniert, also dass die immun sind. Davon hören wir jetzt zum ersten Mal. Na, also hättest du vielleicht vorher mal erzählen sollen. Rodney, beschwert sich Lorne und ja, ist mir jetzt auch erst eingefallen und einer der Soldaten meldet sich so von wegen, ja, hier, Colonel Shepard, wir sind in keinen einzigen Race gerannt. Lorne wird aufgeholfen und Shepard bestätigt das über Radio nochmal und Shepard an die Daedalus und ja, ihr, sie können Leute rüberschicken, Sir, ne, das sind alle menschlich und die Luft ist gut, wir sind über den Berg, sagt Ende Gelände.
Wochenende. Genau. Trivia, die Szene am Anfang der Episode, in der Colonel Cotwell nach der Schlacht mit dem Basisschiff aufsteht und befiehlt, nach Adernis zurückzukehren, wurde nicht aus SGA 220 übernommen, wie man vielleicht annehmen könnte oder so, sondern wurde nochmal nachgedreht. Die Szenen, in denen man die Basisschiffe durch den Hyperraum fliegen lässt, wurden dann aus einer anderen Aufnahme gefertigt. Also so hat man dann Kosten sparen können. An der Stelle jedenfalls. Christopher Heyerdahl tritt in der Episode zum ersten Mal eben als Wraith auf. Es ist der Colonel Shepard abführt und von Mike aufgehalten wird, genau später.
Genau, habe ich ja
Sieben. Achso,
hab ich ja
hast du, genau.
gesagt. Hat ja
So.
Palan gespielt.
Ja.
Es 7, Episode 5, ja.
Dann haben sich noch Menschen geäußert. Der Executive Producer Joseph Malozzi im Gate World Blog. Wie letztes Jahr wird Martin Gero die Dinge losreißen, indem er die Premiere hier dreht, der Staffel, die dort verknüpft, wo eben Elias aufgehört hat. Für diejenigen unter Ihnen, die weiß, Zugang zu Zeitreisen haben und also. Achso, folgende Titel sind ja falsch übersetzt und Verbündete gesehen haben, bin ich sicher, da stellt sich die Frage, ne, werden wir das nun toppen? Nun, warten Sie bis Juli und bereiten Sie sich darauf vor. Sie werden erstaunt sein. Alternativ können Sie rechtzeitig nach, also in die Zukunft reisen und sich die Folge ansehen. Wenn Sie das tun, nehmen Sie bitte ein Transkript mit und senden Sie uns das. Oder genau, das würde dann Martin Gero den Scripting-Prozess ersparen. Also ein bisschen keck unterwegs. Dann hat sich der Script-Coordinator Alex Levine in einem Beitrag im Sci-Fi-Blog geäußert. Michael-Schauspieler Connor Trinneer wird offenbar seine Rolle als möchtegern menschlicher Wraith in der dritten Staffel Premiere wieder aufnehmen. Nachdem Brent State die Rolle in Elias aufgrund der Nichtverfügbarkeit von ihm übernahm, gibt hier dann die erste Drehwoche und da haben wir ihn als Gast da dabei. Robert Picardo hat sich im Videointerview mit IESB geäußert. Gab es da nicht so ein Lied? ISSB? Egal. Sie haben meinen Charakter zu Atlantis ja, gebracht oder mich da reingebracht. Genau da. Also ich war dann sozusagen in zwei verschiedenen Galaxien in wenigen Tagen unterwegs, ne, auch in SG1. Und mein Charakter dreht die Schrauben hier für Dr. Wir auf Atlantis da ein bisschen rein. Ich bin im Grunde da, um zu überprüfen, ob sie ihr Kommando behalten soll oder nicht. Also ich bin da irgendwie ein schlechter Kerl, der es gut meint. Sie hat also ein bisschen Angst vor mir, aber ich denke, am Ende treffen wir uns da irgendwie schon so. Genau, dann hat sich noch Martin Gero, der Regisseur, im Interview mit Steve Aremo geäußert. Nomad's Land ist ein großartiger Shoot'em-up und verfügt über einige der coolsten Weltraumschlachten, die ich je gesehen habe. Ich muss Ihnen sagen, dass unser VFX-Typ hier, Mark Sevela, so viel für die Show tut. Sie erklärten ihm, welche Wirkung sie suchen, und dann kommt damit was zurück, was zehnmal größer ist, als man es beschrieben hatte. Das ist es, worum es geht, dass die Leute eben auf den hier drauf springen, wenn sie es brauchen. Und in diesem Jahr ist unsere VFX-Abteilung über ihren Ruf hinausgegangen und hat das Beste für Atlantis gemacht. Bisher, ja, Fehler. Übersetzungsfehler. Nachdem alle Mark III abgeschossen wurden, meldet Captain Kleiman, dass alle Raketen durchgekommen sind. Im Ende der englischen Version sagt er aber, One missile go through, Sir. Also eine Rakete durchgekommen, Sir. Kann ich mal sprechen. Genau. Was aber auch falsch ist, denn wenn man das Bild zoomt, sieht man, dass mindestens zwei bis drei Raketen durchgekommen sind. Es gab auch zwei bis drei Explosionsfällen, die dicht beieinander waren und vielleicht zu einer dann Explosion verschmolzen waren, in Anführungszeichen. Noch ein Übersetzungsfehler. Captain Kleinman meldet bei der Luftknappheit auf der Daedalus auch, dass der CO2-Pegel gefährlich sinke, was natürlich Unsinn ist. Es müsste zu genau andersrum sein. Im englischen Original berichtet er richtigerweise nur, dass der CO2-Pegel gefährlich sei. Wir kommen zum gefährlichen Zitat der Woche. Thomas, war da was für dich dabei?
Ja, ich hätte, also es ist eigentlich zwei Sachen in einem. Nur zum einen ist natürlich sehr, sehr lustig, dass Rodney das sagt. Sie müssen irgendwas anderes mit den High-Schiff-Plänen rübergeschickt haben, hochgeladen haben, wie Spyware. Also sowas so, als ich Porn, Musik, Musik. Aber eigentlich fand ich den zweiten Teil der Unterhaltung viel lustiger, so von wegen, wo er dann sagt, na, ich bin dafür verantwortlich, für die Zerstörung meines eigenen Planeten und drohne ganz trocken. Also, wenn das einer schaffen kann, dann du.
Sehr gut, genau. Ja, aber bei der Pornnummer hatte ich auch kurz überlegt, aber irgendwie war es mir zu offensichtlich, und ich fand, es gab schon eigentlich recht zitatwürdige Dinge hier, drei, vier zumindest. Manchmal hat sie ja gar nichts in der Folge, findet man, aber hier fand ich, war schon ordentliches zitatmäßig zumindest los. Ich habe das, wo McKay eben meint, ja, stehen Sie hier nicht rum, schneiden Sie sich los. Nur, und Ronan, nur wenn Sie mit, wir werden alle sterben, es gibt keine Hoffnung, aufhören. Ja, jetzt gibt es aber Hoffnung, meint McKay, also auch so ein bisschen. Das klassische Spiel immer zwischen McKay und den anderen Protagonisten. Genau. Wir kommen zum Fazit. Bin ich dran?
Ja,
Ja,
ich glaube, ich
genau,
habe beim
okay.
letzten Mal losgelegt.
Ja, das ist jetzt, man kommt hier langsam wirklich durcheinander mit diesen vielen Teilen und auch SG1. Das ist jetzt sozusagen also Teil 2. Ne? Man muss auch gucken, wie das mit der Erde dann irgendwie weitergeht. Aber das ist jetzt erstmal dieser Zwischenteil. Es war sehr hakelig, glaube ich. Das war auch wahrscheinlich in dem ersten Teil schon so und auch davor mit diesen ganzen Zeitangaben, die geschätzt werden und irgendwer rechnet irgendwas aus, aber man kann es gar nicht wissen, weil man nicht auf dem Race-Schiff ist und diesen Antrieb genau unter die Lupe genommen hat. Das muss ja, also das kann man ja auch nicht so. Und schätzen kann man es, finde ich, auch nicht. Also da wird zu viel. Also mit den Zahlen, das stimmt hier überhaupt nicht. Und auch mit dem Virus, ne, das hast du auch gesagt, das sind dann, Cordwell sagt, glaube ich, was von 9 Stunden. Eigentlich haben wir gesehen, das dauert Tage. Und wenn man was dazwischen nimmt, da würde ich noch vielleicht sagen, ja, okay, aber so ist es ein bisschen. Weiß nicht, mag, vielleicht haben sie auch diesen Virus oder das Ding noch abgedatet oder geändert, aber da wird ja, außer ich habe, es ist mir durchgerasselt in oder es wird in einem Halbsatz nur erwähnt, aber. Das wird ja auch gar nicht besprochen. Das wird einfach nur so angenommen, dass das jetzt alles so funktionieren könnte, sollte, hätte, dürfte. Das ist ein bisschen sehr dünn. Actionmäßig fand ich es ganz gut. Ja, Michael ist mal wieder da von dem normalen, also von dem eigentlichen Michael-Schauspieler sozusagen, verkörpert hier. Wie gesagt, es gab einige Zitate, die ich ganz witzig fand. Effekte fand ich jetzt auch nichts, wo ich sage, ey, das geht gar nicht oder so. Wahrscheinlich schon eine eher kostspieligere Episode eben. Aber. Ja, also ich würde mal, ja, da ist natürlich auch viel Quark dabei gewesen, wie immer, aber. Also ich hatte trotzdem Spaß, weil deshalb sehe ich es jetzt einfach von dieser Warte aus und würde, ja, einen leichten Daumen nach oben geben. Es ist keine sehr gute Folge, aber ich fand es schon besser als so Standardware. Deshalb würde ich das mal sagen. Auch wenn ich weiß, dass hier sehr viele Fehler drin sind. So könnte ich es doch abschließen. Ja.
Also ja, ich hätte der Folge im Normalfall auch einen leichten Daumen nach oben gegeben, aber da ist einfach zu viel Murks drin. Also dieser Zeitfaktor, ne, mit irgendwelchen in Schuss ins Blaue, also das kann man nicht berechnen. Ne, auch dass dann ein Virus der Tage braucht plötzlich innerhalb von ein paar Stunden auch all den gewünschten Effekt hat. Sie sind ja auf keinen einzigen Race getroffen. Ist totaler Schwachsinn. Was ich hier so ein bisschen schade finde, ne, so von wegen, wir haben Chancen gesehen. Also man hätte mal wirklich irgendwie große Schlachten schlagen können oder sowas. Nein, man muss die Orion direkt gefühlt 2 Folgen nachdem sie entdeckt worden ist, direkt zerstören. Also das ist, heißt das so, na, weißt du, mal den Menschen auch was gönnen, ne, das, aber nein, das
Es gibt so ein Zeitfenster,
geht
man darf
einfach
Technik
nicht.
nur eine Woche behalten, oder?
Ja. Also weiß nicht, ob das so unbedingt sein müsste. Also ja, waren wir zu viel Kokolores da drin, also zu viel Sachen, die einfach nicht passten. Storyline ansonsten, ja, ne, sie retten halt mehr oder minder die Erde, indem sie das abfangen. Auch wenn sie jetzt eigentlich die Orion hätte einfach nur auf das andere Schiff schießen müssen. Ja, okay, dann hätten sie vermutlich nicht überlebt, aber wobei, Quatsch, die Orion wäre ja dann gar nicht zerstört worden. Also, ne, es wäre deutlich, also sinnvoller gewesen, das andersrum zu machen, aber dann hätte es keinen dritten Teil gegeben, dann wäre man dann einfach siegreich nach Atlantis zurückgekehrt. Ja, wie gesagt, also deshalb ein Daumen in die Mitte, also mehr beim besten Willen nicht von mir.
Alles klar, ja, dann, wie es der Titel im Deutschen und im Englischen auch sagt, geht es, glaube ich, in der nächsten SG1-Folge Matrix-mäßig weiter. Also im Original Morpheus und im Deutschen in Morpheus Armen. Ein sehr Matrix-mäßiger Titel. Da geht es darum, dass SG1 eben nach diesem weniger erfolgreichen Kampf gegen die Uri da auf eine Mission geht nach Sangreal und die suchen da was, ne? Und ja, da gibt es wohl noch große Schwierigkeiten, die das Team erwarten, wie es immer so ist. Und dann, ja, werden wir mal gucken, was da so passiert. Ja, ihr könnt uns gerne bewerten. Nette 5-Sterne-Bewertung da lassen, auch bei Apple Podcast und auch natürlich hier bei Spotify und so. Und uns unterstützt über den Kofi-Link, wer das mal machen möchte. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Jetzt, wenn ihr das hört, ist ja so Herbstzeit am Beginnen. Genau. Werft Leute mit Kastanien ab. Aber nicht auf den Kopf zielen, bitte, oder? Ich weiß nicht, was. Ja. Ja, ansonsten habt immer eine Gasmaske dabei, falls ihr in Luftnot kommt.
Dann habt ihr immer nur Orion dabei, also falls man mal ein Schiff opfern muss, ne? Also.
Ach so, also. Okay, das auch. Ja, genau. Also guckt mal, ob ihr da euch eine Orion irgendwo erklären könnt. Genau. Ja, dann bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.
Assalamu alaikum. Ciao.